Hallo Florian.
Hallo Daniel.
Ja, herzlich willkommen zu SecVault FM. Wie war denn Schweden?
Ja, schön.
Ja, gut.
Ja, war lange, es war sehr lange hell. Das ist ja in diesen skandinavischen Gebieten, was erst ein bisschen seltsam ist, finde ich. Aber ja, man kann sich dran gewöhnen. Weißt du denn, warum ich in
Wie viel?
Schweden war?
Ja, weiß ich. Frage ich gleich trotzdem
Ja.
nochmal. Aber vorher würde mich interessieren, wie viele Stunden hattet ihr denn hell bzw. dunkel am Tag?
Also die Sonne geht auf um 4 Uhr morgens und es wird
Oh.
um ja, so 23 Uhr wird so langsam dämmen, also dämmert so langsam. Also es wird bloß,
Ja, okay.
es wird ja nicht so richtig krass dunkel, sondern bloß so ein bisschen.
Verstehe.
Ja, das war auch also ich werde auch hell, ich werde auch wach, wenn es hell wird. Und
Ja.
das führte auch dazu, dass wir am Anfang also ich habe den Vorhang noch nicht komplett zugezogen. Und dann
Clever.
bin ich halt um 4 Uhr auch wach geworden dann, ne?
Ja, also lange Tage, super produktiv.
Ja. Gut, man wird
Ja.
auch schnell müde dann, aber.
Ja, gut.
Nö,
Nee,
ist nett.
aber ja, kommen wir zum Thema. Was hast du denn gemacht in Schweden?
Ja, so ab und an ist passiert es, dass wir durch unseren Beruf mal zu Konferenzen fahren. Und mich hat es nach Stockholm verschlagen auf die ACM WISAC, was eher so eine wissenschaftliche Konferenz ist. Und ACM WISAC, also WISAC ist die Abkürzung für Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks. Genau, und da gab es, war es halt so, dass ich eine kleine eigene Forschungsarbeit vorgestellt habe. Und ja, aber dann, wenn man halt seine eigene Arbeit vorgestellt hat, kann man halt auch das ganze Programm so an sich noch genießen. Und da waren doch der eine oder andere interessante Vortrag mit dabei und ich dachte mal, wir dachten uns mal, das wäre mal eine ganz nette Idee, einfach mal über diese Konferenz zu sprechen und dann sich jeder nimmt sich da mal einen Vortrag raus und erzählt mal so ein bisschen was über die Idee.
Ja, genau so wird das laufen. Ich überlege jetzt, ob wir jetzt direkt die Namen der Paper, die wir besprechen, droppen, dass die Uninteressierten direkt ausmachen können. Oder nicht.
Wir können es ja spannend machen.
Ja,
Ne?
gut,
Lass,
ja,
lass,
gut.
äh,
Okay. Eins nach dem
ja, ja,
anderen.
genau. Also vielleicht was eine Idee, die ich hatte, dass bevor wir anfangen, es gibt ja doch einen kleinen Unterschied. Also diese ACM WISAC war jetzt eine wissenschaftliche Konferenz und da gibt es halt schon einen kleinen Unterschied zu jetzt, ich sag mal, zu einer anderen Security-Konferenz wie beispielsweise die DEFCON
Ja.
oder Black Hat oder Chaos Communication
Ja.
Congress oder boah, das.
Genau.
Und ja, ich wollte mal vielleicht ganz kurz erklären, was so grob der Unterschied ist. Halt bei also ein Wissenschaftler muss einfach Forschung betreiben und am besten macht was vorher noch keiner gemacht hat. Und dann schreibt er das zusammen in Form eines Papers. Das sind meistens PDFs mit dem Zwei-Spalten-Layout, meistens nicht immer, aber da kann man sie ja nicht relativ gut erkennen und
Ja, hat man ja schon mal gesehen,
genau,
wahrscheinlich.
bestimmt, also allein
Ja.
schon letzten Zeit, so Spectre und Meltdown, das waren auch Wissenschaftler, die das rausgefunden haben und die eigentliche Publikation war auch immer in diesem Zwei-Spalten-Layout. Genau, und ja, wenn man das zusammengeschrieben hat und das hat auch, also dieses Paper hat dann auch eine gewisse Struktur, fängt dann meistens an mit so einer Einführung, so einer Introduction, dann fängt man an mit Background und man erklärt auch mal über, was weiß ich, wenn es jetzt um irgendwelche Protokolle geht oder ähnliches, dann erzählt man nochmal ganz kurz, wie die Dinge funktionieren. Dann kommt es ein bisschen drauf an, Related Work. Kann aber auch sein, dass es am Ende kommt. Da geht es darum, was haben andere Leute gemacht. Und man vergleicht sich die eigene Arbeit dann mit der fremden Arbeit, um nochmal klarzustellen,
Ja.
was so die Neuigkeit dann auch ist. Ja, und im besten Fall evaluiert man es dann ordentlich und diskutiert. Und danach kommt vielleicht nur eine Conclusion. Also so eine Struktur ist halt immer Meistens gibt es diese Titel irgendwie, also diese Sektionen gibt es eigentlich immer irgendwie in einer von diesen Papers. Ja,
Ja,
und dann
genau.
hat man das. Das klingt jetzt einfacher, als es dann eigentlich ist.
Ja,
Das sind
das glaube
meistens
ich.
viele, viele Wochen, die man da reinsteckt. Und dann kann man eben gucken, also entweder man möchte es bei einer Konferenz einreichen oder bei einer Zeitschrift, also bei so einem Journal. Und jetzt gehen wir mal davon aus, eine Konferenz, die findet zu einem gewissen Zeitpunkt statt, da gibt es eine gewisse Deadline und dann reicht man dieses Paper bei dieser Plattform dann ein. So, und dann gibt es das Peer Review. Also sag ich mal, bei den guten Konferenzen gibt es eine Qualitätssicherung in Form von Peer Review. Das heißt, andere Wissenschaftler gucken sich das an. Gibt es auch
Ja.
mehrere Formen. Die zwei bekanntesten sind Single Blind und Double Blind Peer Review. Beim Double Blind Review ist, das heißt also, die Autoren des Papers haben keine Ahnung, wer die Reviewer sind. Die Reviewer wissen allerdings, wer die Autoren sind und gucken sich das Paper an und sagen dann, also meistens sind es drei Reviewer und die sagen dann, Mensch, super Sache oder ne, das war gar nichts. Und je nachdem, wie das Review dann ausfällt, wird es dann eben akzeptiert oder nicht. Bei einem Double Blind Peer Review ist es so, dass die Autoren auch jegliche Informationen entfernen müssen über die Autoren selber, also Namen, über die eigentlichen Referenzen für vorherige Arbeiten. Das muss alles entfernt werden und dann weiß weder der Reviewer, wer die Autoren sind, noch die Autoren wissen, wer die Reviewer sind. Also das ist dann das Double
Was
Blind.
ja auch eigentlich ganz fair klingt,
Ja,
ne?
genau.
Dass halt nicht so Dinge entstehen, dass man irgendwie jemanden hat, von dem schon bekannt ist, dass er eine Koryphäe ist auf seinem Gebiet.
Genau.
Dass halt nicht so Situationen entstehen, dass alle Reviewer den eh kennen und dass da mehr oder weniger durchgewunken wird. Da soll schon immer wieder kritisch gelesen werden, ob es das jetzt auch wert ist oder eben nicht. Und man sieht es ja auch ganz gut an den Acceptance Rates von den, sage ich mal, gefragteren Konferenzen. Also im Security-Bereich kenne ich es jetzt nur. Da gehen ja auch schon mal 4 von 5 Paper wieder nach Hause nochmal. Und da kommen dann ja unter 20% ja häufig nur durch.
Genau.
Da muss man schon was haben.
Genau, und du sprichst eigentlich da auch schon einen interessanten Punkt an, und zwar irgendwie brauchen wir jetzt trotzdem irgendwie eine Art Qualitätsmerkmal, wo wir erstmal entscheiden können, was sind denn gute Konferenzen und welche sind nicht so gut. Einfach auch die Leute, die das lesen wollen, das ist einfach interessant, wo sind die guten Arbeiten, wo sind die weniger guten Arbeiten. Und das ist
Ja.
bei diesen Konferenzen, wie du schon gesagt hast, ne, die Acceptance Rate. Das heißt, wie viele Publikationen nehmen die denn überhaupt an? Und ich sag mal, eine gute Konferenz ist so zwischen 20% und 30%. Ja, und dann die sehr guten fangen dann, würde ich mal sagen, so unter 20% an. Das sind dann schon wirklich sehr gute Konferenzen.
Ja.
Ich glaube, IEEE Security and Privacy hat, glaube ich, das letzte Mal 12% gehabt. Lass mich noch mal
Das ist schon ordentlich,
lass mich
ne?
mal ganz
Jedes
kurz.
achte Paper.
Ja. Lass mich mal gerade nachgucken. Dann kann man das direkt hier live. Zweite, nein, 11,5%. Es wurden 63 Papers akzeptiert von 549. Das
Ja.
ist schon eine ganze Menge und bei Usenix Security sind es 19,1%, also man hat 100 Papers akzeptiert von insgesamt 524 eingereichten. Das ist schon
Ja.
ganz schön hart. Ja.
Ja.
So, jetzt warte mal, wo habe ich denn hier meine Notizen? Ja. So, genau. Und da kann man eben entscheiden, ob eine Konferenz gut ist oder eben nicht. Bei einer Zeitschrift gibt es einen anderen Qualitätsmerkmal, das ist der Impact Factor, der ist ein bisschen schwieriger zu bestimmen. Der wird über die Anzahl der Referenzen bestimmt. Und bei Journals ist es auch noch ein bisschen anders. Da kann man immer einreichen. Da gibt es keine Deadline in dem Sinne, sondern man kann einfach meistens irgendwie, ja, mitten im Jahr, wenn die Arbeit fertig ist, kann man das einreichen. Wo, ja.
Aber was heißt jetzt auch Anzahl der Referenzen? Das heißt,
Also nicht, Entschuldigung, genau.
rückblickend dann schaut man dann später, wie
Ja.
gut dieser Beitrag war, wenn der in den Folgejahren oft zitiert wurde, oder?
Genau. Also man, es ist genau, Referenzen ist das falsche Wort, es sind eigentlich Zitate. Also wie oft wurden die Arbeiten von diesem Journal referenziert? Und umso mehr
Okay.
Referenzen quasi auf vergangene Arbeiten sind, umso größer ist der Impact Factor. Genau.
Okay. Stelle ich mir auch schwieriger vor, vor allem, weil da können ja auch wirklich Jahre ins Land ziehen, bis da irgendwie mal. Also angenommen, man promoviert jetzt irgendwie und dann haut man zwei Usenix Security Paper raus in den ersten 2 Jahren. Da ist ja schon klar, ne? Ja, wunderbar.
Ja, sag es
So
durch.
läuft's. Aber angenommen, man hat vergleichbarer Qualität was und packt das aber halt in 2 Journals in 2 darauffolgenden Jahren. Dann ist ja, sage ich mal, für außen auf den ersten Blick gar nicht mal so ersichtlich, dass das jetzt was Dickes war. Also klingt für mich so, als wäre es so eine, auf einer guten Konferenz landen ist ja tendenziell erstmal so ein bisschen, ja, scheint ja auf jeden Fall schon mal ein Mindestanspruch zu genügen. Und ja, bei einem Journal ist es dann nicht so, wenn ich es richtig verstanden habe. Die müssen aber doch auch reviewen, die pasten doch nicht jeden Unsinn in
Nee,
ihr
nee.
Journal rein, oder?
Nee, nee, genau. Also du hast, das ist jetzt schon ein ganz interessantes Thema, weil also ich persönlich denke, dass in den Journals, da dauert auch der Prozess einfach sehr lange. Also es kann unter Umständen, wenn es blöd läuft, mehr als über ein Jahr vergehen, bis irgendwas publiziert wird. Was natürlich problematisch ist, bei
Okay.
besonders bei, also wenn jemand jetzt eine kritische Sicherheitslücke gefunden hat, dann kann man eigentlich nicht mehr als ein paar Jahre dann
Ja,
warten,
klar.
sondern muss es eigentlich schneller gehen. Also Publikation, also Journals, Zeitschriften sind erstmal langsamer. Also da ist es auch so, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, wenn du jetzt bei einer Konferenz einreichst, dann ist das Ergebnis, entweder ist es akzeptiert oder ist es nicht akzeptiert. Bei einem Journal gibt
Genau.
es nochmal so einen Zwischenschritt, das heißt, ja, ich bin interessiert. Das heißt also, die Arbeit, man nennt das dann, es gibt dann Major Revision and Minor Revision. Also Major, da muss noch ganz viel geändert werden. Und bei Minor Revision ist es dann, also wenn du jetzt da noch die Grammatik noch ein bisschen schöner machst, dann können wir es akzeptieren. Das heißt also, die lehnen es noch nicht komplett ab, sondern du musst es dann überarbeiten und hast dann die Möglichkeit, nochmal in einem zweiten Runde das eben nochmal einzureichen mit den Verbesserungsvorschlägen von denen. Interessanterweise, das ist also ich habe so das Gefühl, in anderen Fachgebieten der Biologie und der Physik sind das eigentlich die Mittel, wie man eigentlich publiziert. Aber in der im Computer Science, in der Informatik ist es eher so, dass diese Konferenzen eigentlich mehr das Ding sind, weil es einfach sehr schnelllebig ist.
Genau.
Und ja. Aber du hast natürlich recht. Also erstens, es gibt dieses Bootstrapping-Problem. Also wenn du jetzt ein neue Zeitschrift eigentlich bist, hast du noch überhaupt keinen Impact-Faktor. Und der zweite Punkt ist, du hast meistens sogar zwei Impact-Faktoren. Das heißt, einen über 5 Jahre und den anderen über 2 Jahre. Auch um
Okay.
quasi dann auch nochmal zu sehen, wie ist denn. Aber du hast natürlich recht. Also das ist in der Tat. Es gibt auch große Kritik, wie das eigentlich berechnet wird. Ja, weil das natürlich auch dazu führt, dass viele Leute sich selbst immer viel selbst referenzieren, damit das natürlich möglichst.
Ja,
Also
klar.
das, ja.
Gut, aber das sieht man ja sogar schon bei Papers heutzutage gelegentlich. Also oft ist die
Ja.
Arbeit natürlich auch verwandt und die
Ja,
bauen natürlich
genau.
auf dem auf, was sie vor 2 Jahren gemacht haben und so, aber ja. Aber ist denn, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel in Journals gelesen. Würdest du denn sagen, dass man da auch eher so vielleicht grundlegendere Arbeiten hat? Also jetzt nicht irgendwie die topaktuelle Lücke oder irgendwie irgendwas Schnelllebiges, sondern dass man da eher, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr in Richtung Grundlagenforschung oder SOC Papers, also Arbeiten auf dem Gebiet, findet man sowas eher in Journals als in Paperform?
Würde ich schon sagen, genau. Also da ist meistens mehr Grundlagen, also dass man breitet da mal das eine oder andere Thema einfach mal ein bisschen auch breiter aus. Also auch ein kleines Problem von diesen Konferenzen, meistens gibt es einen Seitenlimit. Das heißt also, du darfst jetzt, sag ich mal, nur 16 Seiten und für wenn du mehr brauchst, musst du was zahlen. In Journals
Ach
ist es
so.
meistens offen. Wobei es da auch Limitierungen gibt. Aber da kann man also öfter mal ein Thema auch wirklich ein bisschen breiter ausbreiten. Und wie du schon gesagt hast,
Okay.
es muss nicht hochaktuell sein. Das kann auch einfach mal, ja, einfach nochmal neu validiert werden. Also da eher solche Arbeit, ja, genau.
Ja.
Aber in Security, also in den Konferenzen, das ist eben. Wobei es natürlich, ehrlich gesagt, ist das auch ein großer Nachteil, wenn ich habe zum Beispiel, was weiß ich, wenn du jetzt eine Arbeit hast und deine Hypothese hast du schon validiert und sagst so, super, jetzt wo reiche ich was ein? Und dann guckst du, welche Konferenzen gerade, wo also die aktuellen Deadlines von den Konferenzen und siehst, die ganzen guten waren quasi alle letzte Woche. So, dann
Ja.
musst du quasi theoretisch, wenn du sagst, du möchtest aber genau zu dieser Konferenz einreichen, dann musst du über ein Jahr warten. Und es gibt jetzt einen Trend, der, weiß nicht, Pets hat das ein bisschen angefangen auch, glaube ich. Zumindest ist das meine Wahrnehmung im Bereich Security and Privacy. Und das hat jetzt auch IEEE Security and Privacy genommen, dass die quasi so dieses Journal-Modell benutzen, aber trotzdem noch eine Konferenz sind. Das heißt, du kannst quasi zu jeder, es gibt quasi für IEEE Security and Privacy gibt es jetzt, glaube ich, vier oder es gibt drei Deadlines im Jahr. Und dann wird auch immer der Review-Prozess gemacht. Und wenn das akzeptiert wird, wird das
Ah,
quasi zur
ja.
nächsten, also dann präsentierst du es zwar trotzdem erst nächstes Jahr, aber es ist trotzdem schon akzeptiert und du hast es dann trotzdem in dieser Konferenz eingereicht.
Okay.
Was ich ehrlich gesagt ganz cool finde, weil ansonsten, also ja, kannst du es halt nicht, also ich habe das auch schon oft gehabt, dass man, oh, die wäre super, oh, die war letzte Woche. Also das ist halt blöd irgendwie. Ja, das sind auch
Ja.
so, ja. Also ich finde diesen Trend ehrlich
Aber
gesagt gut. Ja.
wenn du jetzt die Deadline verpasst hast, dann wird es wahrscheinlich trotzdem erst für nächstes Jahr relevant, ne, wenn du dann einreichst.
Wie meinst du das jetzt?
Also du kannst zu jeder Zeit einreichen, aber
Ja.
die haben trotzdem noch eine Deadline, oder? Also die
Genau.
sagen jetzt, du kannst nicht mehr zur diesjährigen, da musst du halt bis März oder so, weil sonst geht's halt nicht, ne?
Ja, aber du hast, ich glaube, drei oder vier Deadlines im Jahr. Das heißt also, es ist meistens halt drei
Ah.
oder vier Monate und das ist okay. Also dann, das ist auch ein Bereich, also wo ich finde, das ist jetzt kein Problem. Und das
Das
hilft,
ist wirklich
ja,
interessant.
und das hilft auch, also die Leute bei Attribute Security and Privacy sagen auch ganz ehrlich, das hilft auch denen, einfach diese unglaubliche Masse an Papern zu reviewen, weil du hast, wenn du nur einen einzigen Termin hast, dann und du hast halt über 500 Papers, und das musst du dann innerhalb von ein, zwei Monaten reviewen. Das ist halt ein unglaublicher Aufwand. Und jetzt verteilt sich das eigentlich ein bisschen über das Jahr hinweg. Also die sagen auch, die Arbeitslast fürs Review ist deutlich geringer.
Ja, verstehe ich.
Also,
Weil ich
ja.
habe mich nämlich schon gewundert. Ich weiß nicht, hast du von dieser Altar-Attack mitbekommen, die LTE gebrochen haben auf Layer 2? Ich weiß
Ja,
nicht,
ach
wann das
ja,
war.
genau.
War auch ein bisschen größer,
Haben
von
auch
der
eine eigene
Gruppierung, die
Homepage,
mal.
ne?
Natürlich,
Ja.
natürlich. Ein Logo habe ich jetzt nicht gesehen, aber auf jeden Fall genau. Da habe ich mir die Homepage angesehen und dann habe ich, da schreiben die irgendwie schon, dass die Arbeit, auf der Security and Privacy 2019 erscheint. Und dann dachte ich auch, okay, ihr veröffentlicht das jetzt alles, aber ihr wisst offensichtlich schon, dass ihr nächstes Jahr auf der S&P seid. Ja, dann, das wird der Grund sein, ne?
Genau, also ich weiß es jetzt nur von PETS, also das ist auch eine Privacy-Konferenz und bei IEEE Security and Privacy, für andere weiß ich es noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich ein guter Trend, weil dann kannst du quasi beides also das Beste aus beiden Welten haben. Du hast eben diese ich weiß gar nicht, wie es heißt, Rolling Deadlines oder irgendwie sowas.
Ja, ja.
Und du hast aber trotzdem kannst trotzdem also es ist trotzdem noch brisant und kannst es dann trotzdem zu diesen Konferenzen einreichen, wo du Bock hast.
Andererseits ist dann natürlich auch die Kluft viel größer. Also man hat es auch vorher schon mal gesehen, ne, dass ein Paper für eine Konferenz angenommen wurde. Dann war das aber schon verfügbar im Preprint oder so. Und die Leute haben es gelesen, aber manches halt auch erst dann und auch dann häufig ein bisschen vorher. Aber jetzt sind wir irgendwie ein ganzes Jahr früher dran. Dass man nicht irgendwie, also müssen die beobachten, dass da nicht irgendwie, ja, 2019 juckt das halt keinen mehr, das ist letzten Sommer groß rausgekommen, die haben alles zugemacht, die Provider oder so, also das sind jetzt, glaube ich, grundlegendere Probleme. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwie der kurze Hype, ne, wie man es halt auch so kennt und die Medien und so, dass der kurze Hype kommt und ein Jahr später auf der Konferenz wird es dann erst so richtig vorgestellt, aber eigentlich ist alles schon bekannt, alle haben das Paper schon gelesen
Genau.
dass keiner mehr zu den Konferenzen geht im Prinzip, ne?
Das könnte wirklich ein interessantes Problem sein. Das war eigentlich so wirklich das Paradebeispiel war jetzt Spectre und Meltdown. Also die haben, das war vorher schon
Mhm.
alles bekannt. Ich vermute, könnte natürlich
Stimmt.
auch dazu führen, dadurch, dass das sehr in der Medien sehr stark auch präsentiert wurde, dass das vielleicht dem Review-Prozess nochmal ganz gut getan hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das erst. Also da wusste eigentlich schon jeder, war das Paper verfügbar. Es war allen klar, was läuft. Es ist durch die Medien gegangen, aber es war eigentlich noch gar nicht akzeptiert von der eigentlichen Konferenz. Und
Krass.
ja.
Aber es wurde akzeptiert.
Genau, es wurde dann,
Wo waren die denn?
ja. Wenn
Weißt
ich,
du das
ja, lass mich,
zufällig
ich
aus dem
glaube, es
Kopf?
war Usenix Security. Aber
Okay.
wir können. Ja. Haben ja, wir können ja mal gucken. Müsste ja eigentlich draufstehen, oder?
Ja, ich nehme das jetzt mal so hin. Du guckst das einfach nach und
Ja.
korrigierst einfach, falls es falsch war. Aber ich würde
Ja.
sagen, wir lassen das erstmal so
Ja.
stehen. Ja.
Ja, ich muss halt.
Im Prinzip, glaube ich, reicht es auch langsam mit der Theorie,
Ja,
oder?
genau.
Wir haben jetzt auch genug darüber gesprochen. Wir könnten eigentlich mal langsam
Zu
in
den,
Paper
ja,
durchstarten.
gerne. Ja, wir haben uns überlegt, wir nehmen drei Paper durch. Also ich war jetzt auf der Konferenz selber, das heißt, aber du wirst auch ein Paper vorstellen.
Ja, eins habe ich auch überflogen.
Genau, das ist ja super. Ja, also drei Stück, ein kleines, ein leichtes am Ende, so als Dessert. So wollen wir, also wie wollen wir es machen? Soll ich einfach mal vorlesen, was so der Titel ist?
Ja, genau. Ich würde mal sagen, du fängst einfach an mit deinem Paper und dann erzählst du mir mal, was da los ist.
Ist natürlich sehr gut, das muss ich erstmal öffnen. So. Ah, shit. Kleine technische Schwierigkeiten. So, jetzt habe ich es offen. So, einer der Papers, die dort akzeptiert wurden, ist von, oh Gott, die ganzen Namen, das wird jetzt natürlich übel. Shang Yuli, et al., sage ich
Ah
einfach
ja.
mal. Es sind nämlich insgesamt sind sieben Autoren.
Ja, kann man ja dann nachgucken.
Genau, die kommen aus, also alle kommen aus der Shanghai-Universität. Und der Titel des Papers ist Passwords in the Air, Harvesting Wi-Fi Credentials from Smart Config Provisioning. Hast du schon mal von Smart Config Provisioning gehört?
Nee, habe ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Und das scheint wohl ganz interessant zu sein. Das scheint wohl eine gängige Methode zu sein. Um den IoT-Geräten, die du so im Haus hast, irgendwelche Sensoren oder sonst irgendwas in dein eigenes WLAN zu integrieren. Und irgendwie musst du denen ja da die Credentials zukommen lassen. Und
Ja.
Smart Config Provisioning ist eine Methode dafür. Und
Okay.
mir persönlich war sie nicht klar. Ich glaube, da gibt es, da kam auch Texas Instruments, hat das entwickelt. Ist auch gar nicht so unbekannt. Also ich kannte es persönlich nicht. Ich habe in den meisten Fällen immer bei den Geräten, die ich irgendwie zu Hause hatte, hatte ich irgendwie so einen Access Point offen. Ne? Und dann habe ich mich zu dem connected und habe dann dort eigentlich die Credentials eingegeben und dann auf jetzt
Stimmt,
aktivieren geklickt und dann
ja,
hat sich
genau.
das Gerät dann eigentlich
Ja, genau.
verbunden. Ne?
Ja.
Aber bei den Geräten ist es wohl so, dass man die Credentials, du hast also eine App und dann gibst du deine Credentials in diese App ein und diese App sendet dann diese Informationen zu dem IoT-Gerät. Und ich
Okay.
finde, wenn man sich das so anhört, das klingt schon so ein bisschen, als ob es nicht so hundertprozentig sicher ist.
Ja, ja.
Und das ist auch eigentlich so ein bisschen so die Conclusion. Also das ist, die haben das sich ein bisschen angeguckt, haben auch teilweise diese Protokolle reverse engineert und kommen zu der Erkenntnis, dass das alles ziemlich unsicher ist.
Also wie genau von einer App wird es aufs Gerät geschickt, ja?
Genau, warte mal ganz.
Auf das IoT-Device.
Genau.
Und das wird dann unter der Haube, klappt das dann auch über ein offenes WLAN, was das Gerät aufmacht, oder
Genau.
irgendwie, die müssen ja miteinander reden, ne?
Richtig, genau. Also im Prinzip.
Auch der Versuch zu automatisieren, was man sonst einfach alleine tun würde,
Richtig.
indem man zum Access Point connected und das Webinterface
Genau, also du
aufmacht.
lädst dir als
Okay.
allererstes lädst du dir eine App runter. Das ist schon mal der
Ja,
eine Teil.
ja.
Und diese App, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. In dem Paper steht Obtaining Wi-Fi Credentials. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es einerseits die Möglichkeit gibt, vielleicht die Credentials, die du vielleicht schon irgendwie gespeichert hast, rauszulesen. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Wahrscheinlich wirst du einfach gefragt, auch von der App quasi, was ist jetzt, wie ist dein WLAN und wie ist dein Passwort. Und die App fängt dann an, diese Wi-Fi-Credentials quasi zu encodieren und schickt die dann quasi raus über ein Broadcast-Paket. Und das IoT-Gerät lauscht dann quasi und nimmt sich dann diese Daten und genau und kann sich die dann nehmen. Und
Ja.
das wird, also das klingt jetzt erstmal, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu dekodieren. Und das wird also oft über die Metadaten von 802.11-Paketen gemacht. Somit braucht man quasi nur quasi passiv den Traffic ein bisschen mitloggen. Man muss und anhand dieser Metadaten, wenn eben gewisse Pakete mit einem gewissen Stil quasi gefunden werden, dann fängt er an mit zu protokollieren und so kann man quasi, das kann man dem dann die Daten zukommen lassen.
Ja.
Also ich fand's, ich habe dann mal ein bisschen geguckt und ich habe dann rausgefunden, es gibt doch eine Art, einen kleinen Prozessor, den ich, wo das ähnlich ist. Also das war mir gar nicht so hundertprozentig klar. Und zwar, das ist der ESP32. Das ist so ein kleiner Mikrocontroller, der auch schon Wi-Fi quasi, also Wireless integriert hat. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, wird der sogar benutzt bei dem Projekt, wo man sich so ein, wie heißt denn dieses Projekt, dieses, wo man die Luftverschmutzung quasi misst.
Ja,
Da gab es doch
ich
dieses
war,
Projekt Luft.
ja, müsstest du das nicht besser wissen als ich eigentlich?
Ja, eigentlich schon, aber ich habe jetzt gerade den Namen nicht ganz
Ja,
parat.
gut.
Wir können danach nochmal
Kann man
nachgucken.
auch nachreichen, vielleicht fällt es dir ja auch
Genau,
nochmal.
also das ist dieses, also das der Mikrocontroller und da ist es wohl so, dass der auch dieses Provisioning quasi benutzt, also das
Okay.
Smart Config Provisioning. Genau, warte, lass mich nochmal ganz kurz zurück hier gehen. Also das wurde genau von Texas Instruments 2012 quasi entwickelt und mittlerweile haben das aber ganz viele Chip-Hersteller integriert in ihr Portfolio. Da wäre Realtek, MediaTek, MX-Chip. Also es sind wirklich einige, die das wirklich integriert haben und haben
Okay.
das ein kleines bisschen, also meistens haben sie es ein bisschen abgewandelt. Aber das ist so die grundsätzliche Idee. Aber ich finde, wenn man das so hört, klingt das schon ziemlich unsicher. Also du gibst die Sachen irgendwie ein und dann wird plötzlich ein Pakete losgeschickt und dann plötzlich weiß dein IoT-Gerät so plötzlich, wie deine Credentials sind. Also wenn da jetzt nicht wirklich
Ja.
harte Krypto zwischen den beiden gesprochen wird, dann. Also also wenn man allein sich so das anhört, wie dieses Smart Config funktioniert, hätte ich schon gesagt, also dem so hundertprozentig vertrauen würde ich dem nicht. Und das ist auch
Ja.
genau der Fall.
Okay.
Also jetzt, ich hatte ja schon angesprochen, es gibt quasi so eine Art, eine gewisse Sequenz an Paketen, die erst passieren muss, damit quasi so ein IoT-Device dann sich erst quasi wirklich ja nach, also wir brauchen halt irgendein, wir müssen halt irgendwie eine Art Startsequenz haben, damit wir wissen, wann fängt das jetzt an, wann muss ich denn die Daten dekodieren und wo kann ich mir dann das Passwort rausholen. Und in den meisten Fällen sind es quasi drei Pakete mit einer gewissen Länge, Und das wird quasi zur Synchronisierung benutzt, wo dann die IP-Geräte wissen, okay, jetzt muss ich nach diesen
Ja.
Metadaten gucken. Und es gibt es jetzt drei Modi. Die erste Codierung findet in einer Multicast-Adresse statt. Das heißt also, wir haben in dieser Multicast-Adresse haben wir die ersten, jetzt muss ich mal gucken, die ersten drei Bytes sind quasi fix und die letzten drei Bytes kann ich mir selber wählen. Und in diesen letzten drei Bytes stecken quasi die Informationen deine Wi-Fi-Credentials drin. Das
Aha.
heißt, du guckst erst nach den drei Paketen und wenn das passiert ist, dann fängst du an, die Sachen, die Dekodierung startest du dann und dann guckst du nach Paketen mit einer Multicast-Adresse und die letzten drei Bytes von der Multicast-Adresse sind dann die Informationen über wie ist die ESS-ID und wie ist dein Passwort für dein Funknetzwerk.
Der Pre-Shared Key.
Genau.
Ja, klingt ganz schön sonderbar, ehrlich
Das
gesagt.
klingt schon
Auch
gar nicht so sicher, ne?
unnötig.
Ja.
Hast du Hintergründe, was man sich dabei gedacht hat?
Wie meinst du Hintergründe? Also,
Also, warum an der Stelle so eine komische Multicast-Nummer? Wir haben auch Payload, also es gibt so viele Wege, das irgendwie zu übermitteln. Wieso haben die sich das ausgedacht? Wie kommt man darauf? Nein.
Naja, ich glaube, der große Vorteil ist, dass du quasi, erstens, du musst kein bei keinem Netzwerk wirklich, du musst nicht associated sein. Also bei Multicast und auch den anderen Punkt, den wir gleich
Ah,
diskutieren, du
okay.
musst quasi nur die Metadaten von 802.11-Paketen, musst dir bloß den Header angucken und nur diese Header werden eigentlich benutzt, um das zu übertragen. Und du musst jetzt nicht irgendwo, also das IoT-Gerät muss nicht jetzt in deinem, du musst nicht in irgendeinem Wireless-LAN dabei sein.
Okay, genau. Das ist jetzt wichtig fürs Verständnis. Das habe ich nämlich bisher noch angenommen. Ich dachte, man macht das nur, anstatt dass man dann irgendwie die IP-Adresse eingeben muss und in einem Webinterface den Kram eingibt. Ach so, man muss also nicht das vom IoT-Gerät aufgespannte WLAN oder so joinen,
Genau.
sondern beide sind einfach in der Nähe, ja?
Genau.
Und
Genau. Also.
das heißt, man hat sich irgendwie geeinigt, dann auf welchem Wi-Fi-Kanal zum Beispiel sowas stattfindet oder skippen die durch oder so.
Da müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ich glaube, das
Ja,
wird auf einem
gut.
bestimmten.
Ist
Ja.
wahrscheinlich irgendwie festgelegt, ne? Und
Genau.
spezifiziert. Ja, okay. Ah, aber okay. Nee, dann ist das natürlich dann schon einfacher, wenn du nicht assoziiert sein musst.
Genau, also das ist, glaube ich, auch so
Okay.
der Usability-Aspekt. Also du
Ja.
öffnest eine App, gibst deine Daten ein, drückst absenden und plötzlich ist ein anderes IoT-Gerät, was weiß ich, dein Staubsauger plötzlich im WLAN drin und dann kannst du den auch schon ansprechen und kann Updates holen und alles. Ne?
Okay.
So, und dann gibt es
Ja.
also noch eine zweite Möglichkeit. Also die Multicast-Adresse war nur eine Möglichkeit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit und zwar über die Größe. Also es gibt ja ein Feld, wo du die Länge des Pakets bestimmst und auch da kannst du quasi Informationen encodieren. Und genau, das sind also so die zwei Hauptpunkte. In dem Paper wird das erste Data in Multicast Addresses genannt, also DMA, und das zweite Verfahren wird DPL, Data in Packet Lengths genannt. Und dann gibt es eben noch eine hybride Variante, damit sie quasi noch mehr Informationen in die Metadaten stecken können, benutzen sie beide Varianten. Und
Okay.
das ist eigentlich schon so die Essenz. Also sie nutzen diese Encoding-Verfahren, um deine Passwörter, um die Passwörter einem IoT-Gerät zu übermitteln.
Und das kann halt jeder hören, wenn es auch das IoT-Gerät hören
Genau,
kann, ne?
das ist halt jetzt das große Problem. Also jeder, der jetzt irgendwie da mitlauscht, kann dann deine Zugangsdaten eben abgreifen. Und genau.
Ja,
Und also was,
erschreckend.
ja, das ist definitiv erschreckend. Und das Problem ist, das sind auch gar nicht so wenige Bereiche. Also es gibt, was die Wissenschaftler hier gemacht haben, die haben sich da wirklich ein bisschen hingesetzt und erstens die Sachen reverse-engineert. Und der zweite Punkt ist, was sie ebenso gemacht haben, sie haben mal geguckt, weil es gibt nämlich ähnliche Verfahren. die also auf den gleichen, also zum Beispiel, es gibt quasi Smart Connection, es gibt Direct Connection, es gibt Easy Link, also das sind quasi solche Smart Config Provisioning Techniques, die eben der bei dem einen, also Smart Connection zum Beispiel, benutzt dieses DMA, also wo die Adresse, wo die Information in der Multicast-Adresse steht. Und jetzt zum Beispiel Smart Config benutzt eben die Paketlänge. Und die haben sich einige Apps runtergeladen, haben auch teilweise die SDKs analysiert, damit sie sagen können, okay, welche Apps gehören denn zum selben SDK? Und haben insgesamt, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, weil ich die ganz genaue Zahl nicht im Kopf habe. Ich glaube, hier steht es. 42 Apps haben sie genau mich analysiert. In Summary, nein, sie haben sogar 64 Apps quasi analysiert und haben geguckt, welche Provisioning-Technik die benutzt wurden. Und da haben sie quasi geguckt, welche von denen sind unsicher und welche nicht. Also 64 klingt jetzt gar nicht auch so wenig. Sind also schon ein paar Apps, die man da. Was sie da benutzen. So. Und spannenderweise, also sie haben das zuerst so kategorisiert. Wie viel sind das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sie haben insgesamt 8 Kategorien gefunden. Und 4 von diesen Kategorien benutzt überhaupt keine Art von Encryption. Das heißt, da stehen die Daten einfach so drin.
Alles klar.
Und bei Smart Connection, benutzt man einen AES-Schlüssel? Da ist der Schlüssel allerdings im SDK fest drin.
Okay.
Kann man sich angucken. In dem Fall war es jetzt, warte mal, wenn ich das hier, muss ich gucken. Ich glaube, sie haben mehrere identifiziert. Bei dem einen steht Init Control Pass. Ah, nein, das ist die Funktion. Das eine ist hier M. Also gut, das brauche ich jetzt nicht vorlesen. Das ist halt hier so ein hartgecodeter Schlüssel.
Ja, alles klar.
Und ich glaube, wenn du das SDK an sich so an sich benutzt, ist es irgendwie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, A, B, C, D, E, F.
Okay.
Ja, also das ist so.
Ja, aber immerhin verschlüsselt, ne? Immerhin
Ja,
verschlüsselt.
genau. Also es ist
Besser
zumindest
als
besser als,
direkt
ja,
in plain
besser, ja,
rauszuholen,
genau.
ja?
Ja, genau.
Also, wenn man besser sagen
Ja,
kann.
genau. Und dann hatten sie bei einer Sache herausgefunden, Easy Link, die benutzen RC4. Gut, weiß man es jetzt auch
Wird
nicht
dann
mehr.
wieder schlechter,
Wird dann
ja.
schlechter. Und sie benutzen da wird auch wohl der Schlüssel nochmal erneut benutzt, was auch so ein Ding ist, was man eigentlich nicht machen sollte. Und ich glaube, nur einige einzige Solution benutzt AES, und zwar wirklich so, wie es sein sollte. Aber auch das.
Ja, was heißt, wie es sein sollte? Ist ja symmetrische Krypto, das heißt,
Ja,
dieser Schlüssel,
du hast
den
recht.
muss ja dann auch das
Ja, genau.
IoT-Gerät kennen, ne? Und die App, also
Genau. Also es
irgendwie.
muss definitiv hart gecodet sein. Genau.
Ja, dann,
Eigentlich schon, ja.
ja, doof, doof.
Ja,
Gut.
und genau, also ich habe ja gesagt, 4 von diesen Kategorien sind komplett ohne Verschlüsselung. Und das bedeutet, also von diesen 64 Apps sind das allein schon 42. Das sind also 66% von diesen Apps sind komplett ohne irgendwelche Art von Verschlüsselung. So, und der Rest
Ja.
benutzt zumindest ein bisschen Krypto, kann man sagen. Ne?
Ja, gut.
Ja.
Ich meine, da kann man zusammenfassend ja nur froh sein, dass es sich hier nicht um sensible Daten handelt, ne?
Wie zum Beispiel deine Wifi-Credentials, ne?
Ja, komm, die meisten, weißt du, die ganzen Leute, ist das nicht sogar Windows teilweise, dass der deine Wi-Fi-Credentials sich merkt und die schon mittlerweile in der Microsoft Cloud speichert und Apple sowieso? Ich weiß jetzt nicht, ob verschlüsselt oder so, aber
Das ist doch, ja, das ist doch alles
allgemein
in der Cloud, in
muss das
Secure.
doch
Also das
alles
ist
nicht sein.
überhaupt kein.
Ach, es ist
Ja,
sicher,
ist
in der
alles
sicheren
sicher.
Cloud,
Auf
ne?
jeden
Ja,
Fall.
sicher, ja,
Brauchst du dir
okay.
überhaupt keine Gedanken machen.
Nee,
Ja, aber
gut,
es muss, glaube ich, bei Apple
dann
auch
ist
wirklich
es
so
so.
sein, weil ich glaube, wenn du ein Gerät irgendwie, wenn das eine
Ja,
Gerät das kennt und dein
genau.
anderes Gerät weiß dann auch schon. Also das muss irgendwo in der
Ja,
Cloud
richtig.
drin stehen. Ja.
Genau, und es bieten jetzt auch immer mehr Leute an. Ist halt auch einfach bequem, ne?
Ja.
Hast du das WLAN immer auf allen Geräten, kannst du direkt mit deinen Freunden teilen und so.
Genau. Ja, also mir hat die
Ja.
Arbeit ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Also ist ja auch eine wissenschaftliche Arbeit. Sie haben dann natürlich auch gesagt, so, wir haben uns da auch mal was überlegt, wie man das Ganze wirklich sicher machen könnte. Und was sie sich überlegt haben, ist quasi auf dem Smart Device, IoT-Gerät, ist ein kleiner Barcode drauf, den du scannen musst. Und dann greift deine App quasi auf die Cloud zu, holt sich quasi dann den entsprechenden Schlüssel runter, beziehungsweise hier steht zum Beispiel den User-Token, Product Key und Device-ID, irgendwie sowas. Und daraus kann man sich dann den Encryption Key quasi generieren und dann kann man diese Daten mit einem quasi Schlüssel, der pro, also der immer unterschiedlich ist pro IoT-Device, kann man dann wirklich dem diese Daten schicken und das Smart-Gerät kann dann die dann entsprechend entschlüsseln, kann die sich rausholen und kann dann wirklich auch dem Funkgerät
Ja,
joinen.
das wäre ein großer Fortschritt.
Ja, ist auch gar nicht, also ich finde es ist gar nicht so das ultra dringend. Du brauchst halt vielleicht einen kleinen Cloud-Server. Also was heißt Cloud-Server? Eine kleine Webseite oder so und bräuchte halt so einen QR-Code. Ja, ist schon ein bisschen mehr, aber ja.
Ja, was ich mich eigentlich direkt gefragt habe, das scheint ja eine Einwegekommunikation zu sein, mehr oder weniger, ne? Aber wenn es in die eine Richtung geht, geht es doch auch in die andere. Also warum kann das IoT-Device nicht genauso einfach antworten, auch irgendwie mit Broadcast und Multicast-Dingen und genauso kodieren? Und die machen halt einfach ein Diffie-Hellman oder sowas. Ich meine, das ist von 2012, glaube ich, hast du gesagt.
Genau.
Diffie-Hellman ist aus den
Ja.
70ern oder was? Also der war bekannt, halt. Das können sie nicht sagen.
Ja.
Oder es ist halt wieder die bescheidene Funktionalität von IoT-Geräten, asymmetrische Krypto zu machen. Aber das wird mal Zeit, dass sie das da auch kennenlernen.
Ja, also sie können sich eigentlich nicht ausreden. Es gibt genug Verfahren, auf jeden
Ja.
Fall. Ich weiß auch nicht warum. Also in dem Paper steht drin, dass das halt alles für Headless-Geräte, also die haben weder Monitor noch Knöpfe noch irgendwas. Also steckst du wirklich nur am Strom an und dann sollen die da quasi funktionieren. Aber nichtsdestotrotz, auch da gibt es Möglichkeiten und ja.
Ja, definitiv.
Ja, ich fand die Arbeit sehr nett. Ich fand sie deshalb auch
Ja,
sehr nett.
ja.
Erstens haben sie sich also ist es von einer Security-Perspektive ist wirklich was kaputt gegangen. Sie haben aber auch gezeigt, wie es besser geht. Sie mussten teilweise die Apps und SDKs so ein bisschen reverse-engineeren. Das heißt, sie hatten sich dann da wirklich mal auch ein bisschen hingesetzt und einen Disassembler gestartet und wirklich geguckt, wie funktioniert denn das? Haben das auch, wie ich finde, auch schön anständig kategorisiert. Sie haben quasi gefunden, okay, hier gibt es gewisse Übereinkünfte, also das sind die gleichen Verfahren. Ja, sie haben dann auch gezeigt, wie viele von denen auf dem Markt sind. Haben gezeigt, dass die meisten davon völlig unzureichend geschützt sind, haben auch
Ja.
Responsible Disclosure gemacht. Das heißt, sie haben also, bevor das Paper erschienen ist, haben sie den nochmal Bescheid gegeben, ob das, haben das damit, also haben die Hersteller über diese Sicherheitslücke informiert. Aber ich glaube, da wird jetzt erstmal nichts passieren.
Ist ja auch nicht so leicht, die IoT-Geräte zu updaten, ne?
Ja, genau, das ist ja
Also.
noch ein anderer Punkt,
So
ne?
bei Computersoftware oder so, da kannst du ja, also machen sie ja auch shippen, wenn der Auto-Updater geht. Aber IoT, das geht halt raus und dann ist das so, ne? Bis das tot ist. Das können sie vielleicht in der nächsten Geräteiteration mal überdenken. Ja.
Genau, also das ist definitiv ein großes Problem. Und ja, diese Techniken helfen halt definitiv nicht. Also mir war das ein bisschen neu. Also ich habe meistens immer Geräte gehabt, die einen eigenen Access Point hatten und da musste ich mich dann erstmal hinconnecten. Und wenn ich das gemacht habe, musste ich dort meine Sachen eintragen. Also dieses Smart Config Provisioning hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ich fand es halt, ich muss halt dazu sagen, ich fand es eine schöne Arbeit, einfach sauber evaluiert, ist was kaputt gegangen, habe aber auch gezeigt, hier, das so kann man es besser machen. Ja, fand ich, hat mich
Ja.
Fand ich nett.
Ja, schön.
Ja,
Wunderbar.
hast du noch Fragen zu? Nee, ne? Wir können
Nee,
ja dieses
gut.
Paper verlinken, sodass man sich das auch
Ja,
nochmal angucken
definitiv.
kann. Ich finde, das ist auf jeden Fall lesenswert.
Ja, gut, dass sich das mal jemand angeguckt
Ja,
hat.
finde ich auch.
Ne? Ja, gehen wir einfach direkt über zum zweiten, oder?
Klar.
Alles klar.
Also bei deinem Paper gibt es natürlich jetzt eine kleine Besonderheit, ne?
Ja.
Ja, es hat eine Auszeichnung gewonnen.
Oh.
Wusstest du nicht?
Von mir aus? Nö, ich hab mir nur das Paper angeguckt.
Ich gucke extra nochmal, aber es war, glaube ich, also dieses Paper hat den Outstanding Paper Award gewonnen.
Okay. Ich kenne Best Paper.
Ja, genau. Es gibt quasi, es gibt. Also gut, ich glaube, das ist Best Paper. Ich weiß nicht, es das heißt halt hier
Okay.
anders, es ist hier
Ja,
Outstanding
okay.
Paper Award.
Klingt noch besser irgendwie.
Genau,
Obwohl
ja,
Best,
schon,
na,
ja, genau.
na, beides gut.
Ja, haben zwei Papers, es waren zwei Papers, die das gewonnen haben und eins ist das, was du jetzt betrachtest. Aber jetzt habe ich dir vielleicht
Okay.
schon, habe ich dir die Show gestohlen? Nee, du wusstest es ja
Ah,
nicht
nee,
mal.
Quatsch. Ich wusste
Ja,
das ja auch gar nicht,
gut.
ne? Ist gut, dass du es
Ja.
sagst. Also du wirst ja sowieso, also du weißt mehr über das Paper, worüber ich jetzt erzähle, weil du warst ja da und so, als ich über das Paper, von dem du berichtet hast. Aber so ist es. Du kannst also immer gern ergänzen, wenn du
Ah,
weiterführende
ist jetzt
Informationen
auch
hast.
schon wieder ein kleines bisschen her, aber ja, mach mal.
Ja, ich erzähle erstmal, worum es überhaupt geht.
Sag mal,
Das
wer
Paper
hat
heißt
denn, wer, ja, genau, ja.
Automated Binary Analysis on iOS, a Case Study on Cryptographic Misuse in iOS Applications. Also es geht um die Benutzung von Krypto auf iOS-Apps, in iOS-Apps. Und es ist von Feichtner et al. Von der Universität Graz.
Genau. Die man ja kennt
Ja.
mittlerweile,
Ist das so?
ne? Ja, da kommen auch die Leute aus Spectre und Meltdown her. Von der Graz
Ah.
Universität. Gut, da gibt es natürlich viele,
Spectre. Habe ich
viele,
auch schon mal gehört.
ja, gab's. Und wenn ich
Ja.
mir, ich müsste mal nachgucken, aber ich glaube auch der letzte Autor, Raphael Spreitzer, war, glaube ich, auch Teil eines dieser Paper. Aber ist egal.
Okay.
Ja.
Ja, hier haben sie sich was anderes angesehen. Ein kleines bisschen höher im Level als bei Meltdown und Spectre. Ja, aber interessant ist im Prinzip, wie sie sich das angucken. Und zwar haben die ein System gebaut, zusammengesetzt, unter anderem aus bisherigen Technologien, die clever verbunden wurden und auch ein paar Teile selbst gemacht. Und zwar können die sich iOS-Apps ansehen, die nicht im Source Code vorliegen. Also die kriegen wirklich nur das Binary und fahren darauf eben eine Binary-Analyse und schauen so, wie die Krypto-APIs von iOS genutzt wurden. Und haben im Endeffekt am Ende ja, eine kleine Evaluation erstellt von einer Horde Apps. Und ich sag mal, ich glaube, sechs Beispiel-Flaws bei der Benutzung von den Krypto-APIs,
Genau.
die sie sich hier halt mal ansehen. Aber ich denke, wir fangen erstmal ein bisschen weiter oben an,
Vielleicht,
wie die das eigentlich machen, ja.
was ich glaube, ich fand das deshalb spannend, oder vielleicht sollten wir das vorher dazu sagen, es gab schon mal eine ähnliche Studie zu Android-Phones.
Ja.
Und da, also das, der neue Aspekt ist jetzt, dass eigentlich iOS selber noch nicht untersucht wurde. Also ich wollte das bloß noch, also es gab schon mal eine vorherige Studie, wo das bei Android gezeigt wurde. Bei Android ist
Genau.
halt, glaube ich, einfacher.
Ja, das ist halt Java, ne? Da gibt
Ja,
es halt auch brauchbare Decompiler
genau
sogar im
richtig, ja.
Prinzip. Da kannst du halt viel machen, auch wenn du nur das APK, ist es ja bei Android, hast. Ja.
Ich schmeiß das andere Paper bloß mal kurz in den Chat, so dass wir
Ja,
uns
klar.
dass wir
Ja.
es nochmal verlinken können. Also wer das Ganze bei Android auch nochmal interessiert, den kann man sich angucken.
Genau. Und ja, bei iOS ist das alles ein bisschen komplizierter. Da gibt es halt nicht so einen schönen Reverse Compiler. Wie ist nochmal das Wort dafür? Decompiler. Gibt es keinen so schönen Decompiler für. Und
Was macht denn ein
deswegen
Decompiler?
mussten die sich das System selber bauen. Naja, das Gegenteil vom Kompilieren,
Ja.
ne? Also aus dem Binary, also aus dem Maschinensatz, aus den
Ja.
Instruktionen, wird im Prinzip wieder lesbarer Source Code.
Genau.
Und das eignet sich für die meisten Menschen halt besser, für eine Analyse.
Wobei man natürlich so sagen muss, es ist definitiv fern von perfekt. Also den Code, ob man den
Ja,
wirklich besser lesen kann.
definitiv, definitiv. Aber ich sag
Ja.
nur, das war eine noch größere Herausforderung, so etwas für iOS zu bauen.
Genau.
Genau, im Prinzip, irgendwo hier haben sie schön zusammengefasst, dass es im Prinzip vier Schritte sind, die sie benutzen. Ja, fünf Schritte. Ja, disassemblieren ist der erste Schritt.
Das heißt, erstmal aus dem Binärcode, also
Genau,
aus den
also
Nullen und Einsen, machen wir erstmal
richtig,
Assembler-Code.
richtig.
Der
Machen
Schritt
wir
ist
Assembler
aber
Code.
grundsätzlich nicht so problematisch, weil ja
Nee.
quasi Nullen und Einsen ist ja bloß eigentlich, also das Assembler zu,
Genau.
das ist ja ein kleinerer Schritt, ne?
Du interpretierst das ja im Prinzip einfach als Wert
Ja.
und diese Werte kann man dann eben als ARM-Instruktionen mit Parameter ansehen. Also das ist auch, wie es passiert. Also
Ja.
ja, ARM V8-Architektur ist das, was die aktuellen iOS-Geräte benutzen, dem die aktuellen iOS-Apps auch vorliegen. Also der erste Schritt ist im Prinzip das Disassemblieren. Und dann kommt Schritt 2, der schon etwas schwieriger ist, das Dekompilieren. Das ist, also kompiliert für iOS wird auch mit LLVM, kennt man
Genau.
vielleicht. Und der LLVM selber, auch beim Kompilieren, hat er eine Intermediate Representation, die im Prinzip von der Abstraktionsebene zwischen Source Code und ja, Binary liegt oder Assembler. Und da führen die das wieder hin zurück. Dafür haben sie existierende Decompiler-Frameworks erweitern müssen, mit Instruktionen oder Instruktionssemantiken für eben ARM V8, die wohl noch nicht drin waren. Genau.
Genau, ich glaube, also das fand ich zumindest bei dem Vortrag auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil sie halt wirklich dieses ARM V8, diese Instruktionen da quasi reinprogrammieren mussten. Und das war, also so hat sich das auch bei dem Vortrag angehört, definitiv. Also da mussten sie doch einige Wochen dort dran sitzen. Also allein nur, um das hinzukriegen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ehrlich gesagt gibt es aber Schritte, die ich persönlich jetzt als noch schwieriger
Okay, ja.
eingeschätzt hätte. Auch hier. Ja, das ist im Prinzip zusammenfassend. Ich weiß jetzt, ich will jetzt auch nicht so. Ja, sagen wir mal, die nächsten drei Schritte, die Sie hier nennen, ist im Prinzip einen vollständigen Call-Graphen zu rekonstruieren, aus dem, was sie haben. Also wo man im Prinzip wirklich daraus ablesen kann, wie der Flow ist, also welche Funktionen werden wie aufgerufen, mit welchen Parametern, um da dann im Prinzip letztendlich die Benutzung der Crypto-API ja, zu verstehen, in welcher Reihenfolge welche Methoden werden aufgerufen und mit welchen Parametern, um eben Aussagen über die Güte der verwendeten Krypto treffen zu können.
Ja, das ist definitiv gar nicht so unproblematisch.
Genau, also gerade iOS wird, also ich glaube ja heutzutage macht man da Swift. Ich habe auch mal was damit gemacht, da war das noch Objective-C, aber ich glaube viele benutzen auch jetzt noch Objective-C, die früh angefangen haben und jetzt noch maintainen, aber halt nicht das komplett neu auf Swift. Und ich kann nur für Objective-C sprechen, aber ich denke, dass Swift ähnlich ist.
Ja.
Es ist halt eine sehr Runtime-lastige Sprache. Also da passiert halt unglaublich viel zur Laufzeit, was zum Zeitpunkt des Kompilierens noch gar nicht feststeht. Also andere Sprachen werden kompiliert und im Prinzip ist da alles an Informationen drin und alles ist fix und es ist genau klar, was passiert aus den vorliegenden Informationen dann. Bei iOS ist es aber anders. Es ist eine sehr dynamische Sprache. Das heißt, unglaublich viel wird zur Laufzeit erst aufgelöst. Das heißt, auch zur Kompilierzeit steht manchmal noch gar nicht fest, welche Methode jetzt wirklich ausgeführt wird bei diesem oder jenem Methodenaufruf. Die haben so einen riesengroßen dynamischen Dispatcher-Mechanismus, Das heißt im Prinzip Methodenaufruf ist streng genommen ein Aufruf zu irgendwie so einer Message Send oder so hieß die immer oder heißt die wahrscheinlich immer noch Methode, die dann im Prinzip dynamisch zur Laufzeit dispatcht und entscheidet, welche Methode jetzt wirklich aufgerufen werden soll dafür.
Aber das heißt, dass du
Und
quasi trotzdem so eine Art Zwischen, so ein Bytecode hast, so wie ein bisschen, ja, so wie bei Java quasi. Du kompilierst ja auch quasi etwas, aber hast ja bloß so eine Art Bytecode und also du interpretierst und kompilierst quasi nicht zur gleichen Zeit, aber quasi beides, ne? Ist das so bei iOS? Also du hast danach, also du kompilierst was und dann hast du quasi so eine Art Bytecode, der halt deutlich optimierter
Nee,
ist.
das ist schon ein Kompilat und das ist auch wirklich Bytecode. Das ist
Ah.
jetzt nicht zu verwechseln mit einer Interpretersprache. Das ist schon wirklich kompiliert, aber du hast halt trotzdem noch eine Runtime, die viel Arbeiten
Hm,
übernimmt.
okay. Ah ja. Okay.
Eine komplexe. Also da und da passiert auch wirklich viel. Da kannst du auch einigen abgespaceden Kram irgendwie mitmachen. Aber das ist halt, also ich sag mal irgendwie diese Indirektion bei C++, die V-Tables oder so, das ist ein Scheiß gegen die Runtime von Objective-C, ja.
Ja, okay.
Also da ist wirklich viel möglich, deswegen bin ich stark beeindruckt, wie das hier geschafft haben. Ich will ehrlich sein, ich habe hier nur überflogen die schwierigen Mechanismen, mit denen die im Prinzip alle möglichen Informationen, die sie kriegen können, um zusammenzusetzen, welche der drei Methoden dann wohl aufgerufen wird und so. Also klar sind das einfach Regeln, die mussten sie teilweise in Frameworks dann einpflegen, bei Vererbungsgeschichten oder so, ne? Da
Ja.
kannst du natürlich schon gucken, okay, das wurde jetzt hier mit einem Pointer von dem Typ initialisiert, ist ein Objekt von der Klasse, da wird dann genau diese Methode, auch wenn die mehrfach vorhanden ist, aufgerufen. Und das halt alles so ein bisschen auf Steroiden für iOS Objective-C's
Ja.
Runtime. Aber das stelle ich mir auf jeden Fall auch spaßig vor.
Ist wahrscheinlich
Und
auch alles sehr, sehr stark iOS-lastig. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich schon ein bisschen die Interna genauer kennen, um das dann, ja. Aber gut, Sie haben jetzt
genau.
quasi so eine Art Zwischencode mit dem Graphen zusammen. Und was haben Sie dann gemacht? Also mit dem Call-Graphen. Dann können Sie sich ja quasi, was können Sie sich dann angucken?
Dann hast du ja im Prinzip den gesamten Flow der Applikation, ne? Also dann kannst du halt wirklich gucken, was passiert, bevor welche Methoden aufgerufen werden, welche Parameter werden übergeben. Und da kriegst du ja von der Bedeutung her dann schon mit, ja, was jemand tut und wie er es tut. Also am meisten hat die natürlich interessiert, was ja die Aufrufe von dem Krypto-Framework, CC Crypto, ist das bei iOS. Welche davon aufgerufen wurden und wie die aufgerufen wurden.
Dieses CC Crypto, ist das quasi etwas, was von Apple mitgeliefert wird, oder ist das eine
Genau,
Library,
genau.
also eine andere Library von außen?
Nee, das ist
Ah.
eine eigene Library, die kommt da mit. Und die kannst du benutzen für Krypto. Machen nicht alle, es gibt auch externe Libraries, aber ich glaube, viele benutzen schon das vorhergesehen. Du kriegst halt hier auch viel umsonst mit, ne? Die neuen iPhones, die haben ja auch ja, viel Hardware-Krypto, die haben ja sogar
Ja.
dieses Hardware-Schlüssel-Modul.
Genau.
Und ja, das stellt die Benutzung davon stellt dir dann das Betriebssystem eben sehr komfortabel zur Verfügung, wenn du die APIs benutzt.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann gucken Sie quasi jetzt nur auf die Aufrufe der von iOS mitgelieferten Krypto-Library. Also wenn jetzt jemand andere Krypto
Genau.
benutzt hat, das haben Sie jetzt in diesem Paper nicht betrachtet, oder?
Genau, das wurde
Okay.
hier nicht betrachtet. Natürlich sind Teile dafür wieder benutzbar, aber dann müssten sie halt eben auch darauf gucken. Also in dem Paper höchsten Ebene wird hier nur CC Crypto
Okay.
betrachtet. Und ja, man hat auch hier ziemlich strikt, sage ich mal, festgelegt und implementiert eine Zahl an Regeln. Also sechs Rules haben die jetzt hier festgelegt, die sie sich ja, die sie so definiert haben, die sie für ungut halten und die sie dann halt gern gemeldet haben wollen, wenn sie dann Binary durchjagen.
Woher haben die diese Regeln?
Woher konkret haben sie nicht? Haben sie aus einem anderen Paper, Egele et al. Haben einfach Common Rules, die öfter mal bei den Android-Entwicklern gesehen wurden oder da als schlecht markiert wurden, haben sie da jetzt einfach übernommen.
Ja.
Wir können mal ein paar Beispiele nennen.
Genau.
Zum Beispiel die erste ist auch ein Klassiker, dass man nicht den ECB-Mode benutzt. Also ECB-Mode, Electronic Code Block, für Verschlüsselung nutzt. Und also ja, wir können ja kurz zusammenfassen, wem das jetzt nichts sagt. Symmetrische Verschlüsselung, die verschlüsselt halt die Daten immer in der Länge des Schlüssels auch. Also du kannst einen Block von Daten einmal verschlüsseln eben. Du hast aber ja meistens einen Stream von Daten, also auf jeden Fall mehr als dieser, genau dieser eine Block. Und dann brauchst du halt eben Block-Mode, in dem du eine Cipher betreibst. Und der Electronic Code Block, der nimmt im Prinzip einfach einen Block nach dem anderen und verschlüsselt den. Und es gibt irgendwie nichts, was als Ausgabe vom vorherigen Block noch mit in den nächsten Block reinläuft, um das halt irgendwie schwerer reproduzierbar oder von außen erkennbar zu machen. Und ich erinnere mich da noch ganz gut an meine IT-Security-Vorlesung. Ich glaube, IT-Sec 1 war das. Da gibt es halt dieses schöne Bild irgendwie
Genau.
vom Pinguin zum
Genau.
Beispiel, was dann irgendwie verschlüsselt wird vom Tux. Und man sieht halt richtig schön, dass zwar das Bild verschlüsselt wurde, aber halt wirklich blockweise. Und du siehst dann in einem einzelnen Block zwar nur noch graues Rauschen, aber die ganzen Blöcke an sich, aus denen das Bild dann zusammengesetzt war, lassen immer noch erahnen, was auf dem Bild im Prinzip zu sehen war.
Genau.
Also das muss man sich einfach mal angucken. Wahrscheinlich reicht's, wenn man bei Google Bildersuche mal ECB-Modes
Ja, wir können das ja verlinken.
eingibt.
Ich habe
Das
das.
wird definitiv kommen. Ja, du
Genau.
verlinkst das
Ich
einfach,
glaube, das
genau.
ist sogar mittlerweile bei Wikipedia drin. Das ist halt super schön. Das Originalbild zeigt halt den Tux. Dann encrypted
Genau.
using ECB-Mode. Man sieht zwar, da ist was verschlüsselt, aber die Form des Tux kann man immer noch klar erkennen.
Genau,
Und
genau.
das sollte definitiv nicht der Fall sein.
Ja, also es ist so ein Klassiker, auch lange bekannt, auch sehr alt schon. Oder was haben wir hier noch vielleicht? Regel 3 zum Beispiel, dass man keine konstanten Keys benutzt, ne? Auch so ein Klassiker,
Genau.
was wir ja auch beim Smart Provisioning schon hatten, ist halt, Krypto ist jetzt nicht so unglaublich stark. Wenn du immer denselben Schlüssel benutzt und der ist auch noch hart kodiert dann in deiner App und so, und dann kann halt jemand da nachgucken und findet den und kann alles immer entschlüsseln und sowas. So ein Kram wird aber auch noch ein bisschen spezifischer, oder ja, jetzt nicht spezifischer, zum Beispiel bei einer Passphrase-Based Encryption. Da wird im Prinzip ein Schlüssel aus einem Passwort berechnet und das läuft über eine gewisse Anzahl von Runden ab, also Iterationen. Und da sagen sie jetzt, Regel 5 ist zum Beispiel, man soll nicht weniger als 1000 Iterationen hier verwenden. Oder Regel 6, auch interessant, dass man keine Static Seeds benutzt, um Pseudo-Random Number Generator zu seeden im Prinzip, weil, naja, wie der Name sagt, das sind halt nur Pseudo-Zufallsgeneratoren. Es ist sehr schwer für einen deterministisch arbeitenden Computer irgendwie mit echtem Zufall daherzukommen. Deswegen trickst man da halt rum und hat halt diesen Pseudo-Zufall. Der muss aber mal geseedet werden. Und wenn man das immer mit demselben String zum Beispiel seedet, dann kommen halt auch immer dieselben Zufallszahlen raus. Und das ist nicht gut. Gute Krypto braucht guten Zufall. Und deswegen sollte man auch beim Seed variieren. Und ja, einfach um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, von den Regeln, diese halt, auf die sie halt die Binaries geprüft haben, die sie da durch ihren Automaten gejagt haben. Und ja, zur Evaluation ist eigentlich noch, ja, ganz interessant, was sie vorher gemacht haben. Die haben sich Open Source Apps genommen. Also wo der Source Code vorhanden ist, haben die halt mal durchgeschickt und dann geguckt, da hat man ja den Code im Gegensatz zu den ganzen Blackbox-Binaries, die man halt nur im App Store runterlädt, wo man den Source Code eben nicht kriegt, haben sie hier den Code auch dazu und konnten dann halt sehen, ob tatsächlich, was quasi deren Analyseautomat aus dem Bytecode im Prinzip rausgesehen hat, ob das dann auch wirklich zutraf. Und ja, das hat sie wohl optimistisch genug gestimmt, was sie da gesehen haben, dass sie die große Analyse dann mit den Blackbox-Apps gestartet haben. Und da haben sie sich 634, ja.
Also das Problem ist jetzt, was sie quasi haben, dadurch, dass ja der Source Code gar nicht zur Verfügung steht und sie knallen jetzt quasi Analyse drauf. Sie wissen ja gar nicht, ob das dann wirklich so, ob ihr System das auch wirklich richtig
Genau.
erkennt. Also bei Erkennung ist es immer so, es gibt ja immer False Positives, ne? Kann ja auch mal sein, dass da was anspringt, obwohl
Ja,
das gar nicht so
natürlich.
benutzt wird, ne? Und also das heißt also, sie gucken sich quasi vorher Open Source Programme an, gucken, ob da ihre Variante auf den richtigen Sachen anspringt oder nicht. Einfach um schon mal so eine Voranalyse zu haben, ne?
Genau,
Aber im
genau.
Endeffekt, Sie können also für False Positives, können Sie nicht hundertprozentig sicher ausschließen. Sie haben wahrscheinlich auch keine Werte dafür, ne? Weil es ist ja alles Blackbox, ne? Also ist ja.
Genau,
Ja,
genau.
okay.
False Negatives können Sie ausschließen, weil die können halt sicherstellen, dass Ihr Framework alle Aufrufe von CC Crypto sehen.
Ja.
Ja,
Ist halt kein
aber
Machine
Positives
Learning, ne? Also wo
eben
du dann
nicht.
so, na, mal
Genau,
gucken.
genau, genau.
Also
Es ist ja im
ja.
Prinzip, die parsen ja,
Ja,
also
genau. Ja.
sozusagen. Also die zählen richtig, jetzt vereinfacht gesagt. Genau. Aber dann ja, zurück zu den App Store Apps. Nachdem sie das mit den 15 Open Source Apps abgeglichen haben, haben sich 634 kostenlose Applikationen aus dem iOS App Store angeguckt und haben schon irgendwie den Fokus auf Apps gelegt, wo sie halt Krypto vermuten. Also sowas wie Passwortmanager oder irgendwie in Anführungszeichen Secure Messengers, Cloud Storage, Data Containers, irgendwie Apps, die solche Funktionalitäten bieten, wo man halt einfach denkt, ja gut, da muss ja irgendwie Krypto drin sein,
Ja.
sonst geht's eben nicht. Und haben sich auch ein Limit gesetzt von mindestens 10.000 Installationen. Also jetzt nicht die totale ja, lame App, die wirklich keiner benutzt, sondern
Ja.
so ein paar Installationen wollten sie halt schon
Also
haben.
meine Furz-App, die ich in iOS Store reingestellt habe, wo irgendwas encrypted wird, wird jetzt wahrscheinlich nicht mit dabei sein, ne?
Ja, du kannst die aufzeichnen und dann verschlüsseln, ne, dass kein anderer mehr drankommt.
Ja, genau, weil ich möchte, das
Ja.
möchte ich ja nicht. Also ich möchte da schon,
Kann
ne?
ich ehrlich
Ja.
gesagt gar nicht verstehen, dass da weniger als 10.000
Ja.
Installationen.
Nee, ich muss
Naja.
sagen, ich habe keine Furz-App. Sorry. Das, ja. Sorry,
Gut.
das war
Ja,
bloß
machen wir
gelogen.
jetzt auch nichts.
Ne?
Einfach mal weiter.
Ja.
Wir haben, genau, die haben, nur in Anführungszeichen 495, das sind 78% von den 634 Apps, haben überhaupt Calls zu der CC Crypto API. Die anderen 139 nicht. Obwohl da auch irgendwie Passwortmanager und so dabei sind.
Ah.
Das ist halt schon ein bisschen komisch. Ja, dann muss das irgendwie Third-Party-Libraries sein. Wobei viele davon auch im Endeffekt dann nur CC Crypto aufrufen, nur noch irgendwie mit einem Wrapper drumherum, der mehr für dich übernimmt. Das ist dann bei den 139 Apps eben auch nicht der Fall, aber gut, kann man nichts zu sagen, haben sie sich ja auch nicht angeguckt. Aber dennoch interessant. Ja, die Apps haben sie im Prinzip durchgejagt und dann hier einfach ein paar Zahlen präsentiert, welche Regel wie vielen Apps gebrochen wurde.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, die meistgebrochenste ist mit 82%, also 343 von den 417 Apps, nee, haben mindestens eine Regel violated. Sorry. Also mindestens eine Regel wurde bei
Ah,
82%
okay.
der Apps gebrochen. Die einzelne Regel, die am meisten gebrochen wurde, mit 69% aller Apps, die sie sich angeguckt haben, ist ein nicht zufälliger IV für CVC Encryption.
Ah.
Also ein nicht zufälliger Initialisierungsvektor für CVC Encryption, also Cipher Block Chaining, deutlich besser als ECB.
Ja.
Aber du sollst immer einen zufälligen Initialisierungsvektor nehmen.
Hast du dazu
Das
vielleicht mal ein Beispiel? Also reicht,
ist hier nicht der Fall.
reicht quasi das Datum oder würde das jetzt schon ausreichen oder?
Ein Aufruf zu Time oder so. Ja gut, Time ist natürlich
Ist
auch immer
immer ein bisschen
schlecht, weil im
schwierig,
Zweifel
ne?
reproduzierbar auch, ne?
Genau.
Aber
Zumindest irgendwas
ja,
anderes.
wäre auf jeden Fall schon mal
Besser,
besser als ein
ja, okay,
statischer.
ja.
So viel kann man sogar
Ja,
sagen.
okay.
Ich guck mal gerade, ob sie da was zu schreiben. Nee. Nee.
Also der Teil
Wurde dann
war einfach
wahrscheinlich
statisch,
in einem
ne?
Android-Paper. Ich habe es auch noch im Hinterkopf. Also man lernt, dass man das so nicht machen soll.
Genau.
Ich habe jetzt aber gerade kein Beispiel parat, wie man es richtig gut macht, aber ich baue ja auch keine Krypto, ne, oder
Ja.
implementiere die. Wo waren wir denn?
Jetzt habe ich die rausgebracht. Also es war, du warst gerade bei der.
69%,
Genau,
genau.
richtig.
69% machen die kaputt. Ach genau, was ich noch sagen wollte, schlimmer als nur einen nicht zufälligen, also schlimmer als einen statischen zu nutzen, dass unglaublich viele auch einfach wirklich null genommen haben.
Okay.
Ja.
I mean, also
Also
null ist
eine
ja
Konstante
meistens auch.
oder null IV. Ich weiß nicht, wie Null hier
Ja.
abgebildet wird, ob das wirklich nur Nullen dann sind. Aber du kannst offensichtlich einfach Null übergeben.
Ja.
Und ja, es ist dann wahrscheinlich recht statisch, ne?
Wo?
Jedes Mal.
Das, ja, gut.
Ja, was willst du machen, ne?
Ja.
Ja, die nächste Regel ist noch interessant. Auch über 60, wieder 64% benutzen konstante Encryption Keys.
Oh, okay.
Also nicht nur der IV, sondern auch die Schlüssel sind dann halt konstant,
Ja.
immer wieder die gleichen. Das ist dann im Zweifel auch so ein. Du guckst dann halt mal in die App rein und ne,
Aber also das
willst
heißt,
du halt auch nicht.
also diese Regel heißt
Genau.
jetzt, das heißt, es ist ein hart gecodeter Schlüssel drin, ne? Und der ist bei allem gleich.
Genau.
Das heißt also, wenn ich den Schlüssel weiß,
Ne,
kann ich quasi.
nicht alle. Also die Regel sagt nur keine konstanten Encryption Keys. Hier sagen sie nochmal konkret 193 Keys were plain C-Strings that did not undergo any form of key derivation.
Ah, das ist
Also nicht
interessant.
alle davon. Es scheint also noch anderes zu umfassen. Ah, constant passwords.
Das
Ah, okay, die immerhin noch in eine Key Derivation Function reingepackt werden. Aber ich meine, konstant ist er ja trotzdem.
ja, okay, also also wenn ich das richtig verstehe, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Passwort habe, das ist jetzt irgendwie 1, 2, 3 und das packe ich jetzt in eine MD5-Function, dann ist natürlich nicht mehr 1, 2, 3 drin, sondern der
Ja, genau.
MD5-Sum.
Aber
Aber
genau.
also das ist jetzt wahrscheinlich gemeint mit Key Derivation, das heißt, es wird nochmal verändert. Ah ja,
Genau.
und
Und
193 wurden einfach wirklich einen hart
genau, also
gecodeten.
irgendwie nochmal zwei Drittel
Boah,
davon oder so,
gut.
das ist einfach ein C-String, der da einfach reingepackt ist, der nicht mal noch irgendwo reingeworfen wird, ne? In irgendeine Funktion.
Jetzt muss mal ganz kurz blöd fragen. Also müsste bei sowas nicht der Compiler schon irgendwie sagen, hallo, halt, stopp, bitte,
Keine Ahnung.
was machst du da?
Ich
Theoretisch,
weiß es nicht.
ja, gut.
Vielleicht wird sogar eine Warning geworfen,
Ja.
aber Warnings, ja,
Gut,
ne?
aber können wir danach vielleicht nochmal ein bisschen quatschen, wie man sowas vielleicht
Ja,
nochmal anders
ja.
verhindern könnte, ja.
Können wir machen. Ja, ach, die nächste ist dann schon der ECB-Mode, also unser Tux-Bild. 27% der Applikationen
Und das sind
nehmen das noch als Mode of Operation, also 112 Apps.
112 Apps nehmen
Genau,
den ECB-Mode.
verwenden symmetrische Krypto mit ECB, genau, ja.
Puh.
Ja, jetzt können wir es eigentlich auch fertig machen. Jetzt haben wir schon vier von den sechs Rules. Können wir die fünfte ist noch, dass kein konstantes Salz genommen wird für die Key Derivation Function, also die Password-Based Key Derivation Function. Wird konstantes Salz benutzt. Wollen wir das vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen, könnte man eventuell.
Ja, mach mal. Was ein Salz. Ich kenne nur Salz, wenn ich das drüber streue über mein Essen, ne?
Genau, also mal so ganz allgemein, wir benutzen ja Passwörter, um uns irgendwie zu authentifizieren. Aber im Optimalfall, wir wollen uns jetzt zum Beispiel bei Facebook einloggen oder so, Facebook speichert dann hoffentlich nicht unser Passwort, wie wir das hier eingeben im Klartext, sondern speichert einen Hash davon. Also das wird durch irgendeine Funktion geworfen. Da kommt dann unten ein viel längerer String im Prinzip raus. Das ist aber deterministisch. Also wenn man dasselbe reintut, kommt immer dasselbe raus. Und im Optimalfall wird da auch viel rumgewürfelt und das dauert einfach auch ein bisschen länger. Ist auch nicht so schlimm, mal ein, zwei Sekunden zu warten, wenn man sich einloggen will. Ne? Also ist jetzt einfach nicht so der Akt. Das ist aber unglaublich gut dagegen, dass Leute irgendwie dann Facebook hacken, der die Datenbank raustragen, den Passwort-Hash haben und dann irgendwie ganz schnell durchprobieren können. Wenn das
Genau.
lange dauert, brauchen sie schon mal länger. Und dann haben wir aber das Problem, dass solche Leute, die sowas öfter machen, die können natürlich für die gewissen Verfahren, die verwendet werden, schon ganz viele Wörterlisten durchjagen, sich speichern, was unten rauskommt. Und wenn sie dann mal wieder eine Datenbank in der Hand haben, können sie das im Prinzip einfach gegengleichen. Also Rainbow Tables nennt man das dann, die so vorberechnete Hilfen im Prinzip, können sie einfach dagegen matchen. Ob ein Passwort dabei ist, was sie kennen und schon berechnet haben.
Das heißt also, die gehen quasi mal die Listen durch von den gängigsten Passwörtern, die es so gibt, verschlüsseln die mit dieser entsprechenden Methode und speichern sich
Also
das schon mal
nicht
vor.
verschlüsseln, aber genau, es ist eine
Ah
Hash-Funktion
ja,
oft
genau.
oder
Ja.
auch mehr hintereinander, aber es passiert eben was, es finden Transformationen statt, genau, und speichern sich das
Und
und da
das ist
kannst du
dann.
ja über die Zeit immer mehr Worte, du hast einfach eine riesen Festplatte, wo quasi die große Tabelle liegt, Passwort und was unten rauskommt und immer wenn man mal irgendwo an Hashes kommt, könnte man das ja einfach gegengleichen.
Und das
Deswegen
heißt.
werden diese,
Das heißt aber, dass
ja,
ich dann
das ist.
quasi diese Zeit mir spare, ne? Also das heißt, ich muss dann eben diesen Vergleich, wenn ich den Vergleich anstellen, muss ich nicht jedes Mal wieder diese Hash-Function benutzen, sondern ich quasi einen direkten, ich sag jetzt mal, einen String-Vergleich
Du
machen, ne?
guckst in der Liste
Ja,
nach,
genau.
genau. Also das ist einfach einmal die Liste durchlaufen und gucken, ob es dabei ist. Ist ratzfatz gemacht. Und um das eben zu verhindern, hat man gesagt, gut, wir salzen jetzt unsere Passwörter, also unsere Hashes. Und das ist im Prinzip einfach, du nimmst einen String und packst den irgendwie vor oder hinter das Passwort, bevor du das in die Key Derivation Function oder was auch immer benutzt wird, in diese Funktion reinschmeißt. Und das änderst du jedes Mal für jedes Passwort und speicherst das nachher einfach mit dazu. Zu dem Hash oder was auch immer da unten rauskommt, speicherst du das Salz im Klartext. Das ist kein Problem, das darf man auch sehen, falls man die Datenbank rausträgt. Aber dadurch, dass im Prinzip das Passwort verändert wurde, ne, anstatt jetzt irgendwie mein Passwort ist Haus 123, wurde jetzt aber irgendwie Salz 17 Haus 123 da reingepackt, weil immer Salz plus eine Zufallszahl vorgepackt wird. Also, naja, am liebsten komplett zufällig, weil wenn das Salz konstant ist, kann man im Prinzip wieder vorrechnen, ne, indem man dann immer das Salz mit dranhängt. Genau, das macht es dann einfach schwieriger. Du kannst halt nicht vorbereiten. Du musst dann doch wirklich mal jedes Passwort wieder selber mit dem Salz die ganze Liste durchprobieren und kannst nicht viele auf einmal berechnen oder vorberechnen oder so ein Kram. Und genau, das wird halt stark abgeschwächt, wenn man konstantes Salz, wenn man immer dasselbe Salz benutzt. Dann kann sich jemand sein Lieblingswörterbuch einmal mit dem Salz durchrasseln lassen und dann ist gut. Also besser ist wirklich jedes Mal ein anderes Salz zu nehmen und 17% der Applikationen benutzen konstantes Salt. Was schade ist.
Ja. Oh.
Und genau, dann kommen wir jetzt schon zum kleinsten Posten in der Analyse mit 12%. Das ist eben weniger als 1000 Iterationen in diesem Algorithmus, der im Prinzip dann irgendwie den Key berechnet aus einem Passwort oder den Hash oder das sind im Prinzip sehr ähnliche Mechanismen, die an mehreren Fronten benutzt werden. Man kann eben auch wenn man Schlüsselmaterial haben will, was aber irgendwie von einem Passwort abhängt, kann man halt auch sowas nehmen. Also zusammengefasst ist das Password-Based Encryption, aber im Prinzip ist das auch so eine Art Funktion, die dann aus dem Passwort irgendwie einen Schlüssel generiert, der dann halt verschlüsselt. Und da kann man halt eben Iterationen laufen, die es ja mit Anzahl der Iterationen wahrscheinlich zufälliger machen.
Aber das bedeutet dann,
Und
dass der Programmierer auch diese Iterationen angeben muss. Also.
definitiv, so gucken sie es ja nach, ne? Also was heißt parsen? Ja, parsen wäre nett gesagt für den Aufwand, den die hier betreiben, aber die gucken im Prinzip nach, was als Argument übergeben wird und können dann sehen, wie die Funktionen aufgerufen werden, genau.
Aber jetzt, was ich mich frage, jetzt ohne das jetzt wirklich im Detail zu kennen, könnte man da nicht einfach, also ich meine, könnte man da nicht einfach einen sinnvollen Wert definieren? Also ich habe so das Gefühl, dass diesen 1000 Iterationen, da gibt man quasi etwas dem
Das
Entwickler
stimmt.
mit, was man vielleicht sagen würde, pass auf, ich bin jetzt
Ja.
die Krypto-Library, ich weiß, das müsste man jetzt. Also ich habe so das Gefühl, da wird etwas dem Entwickler gegeben, was er vielleicht nicht so hundertprozentig einschätzen kann.
Vielleicht. Es hängt halt auch eben vom Entwickler ab, ne? Manche wollen dann halt die Extrasicherheit und die wollen ihre 1 Million machen. Aber gut, den Default irgendwie so zu setzen, was offensichtlich nicht passiert. Also 12% der Applikationen, 49 Stück waren das jetzt hier, benutzen weniger als 1000 Runden. Da von den 49 waren 29, also knapp 60% von denen, haben erst seit einer Runde benutzt. Also die
Sehr
haben wirklich gar
gut.
nicht, die wussten wahrscheinlich nicht, was der Parameter macht und
Ja.
oder
Stand int.
wahrscheinlich von Stack Overflow kopiert, ne? Irgendwie der erste hat eine beispielhafte Benutzung der Funktion bei Stack Overflow gepostet und alle haben es einfach copy und pastet.
Ja,
Ja,
int wird
und
mal, ja, 1 ist eine int. Also,
so einfach,
ja,
ja.
wohl.
Und ja, also 7 Applikationen von den 49 haben 100 Iterationen spezifiziert. Also
Eine
ja,
Null
vor allem die
vergessen.
Einser ist schon cool, ja. Naja, aber Ja, gut zu sehen. Mal hat jemand gemacht. Wir haben da jetzt eine Möglichkeit, sinnvolle Informationen aus den Binaries von iOS rauszulesen. Gute Sache.
So, was ich mich ja frage, im Prinzip, könnte doch so ein Mechanismus jetzt eigentlich irgendwie in den Store integriert werden. Das heißt also, dass quasi automatisiert die Dateien durchsucht werden und vielleicht so eine Art Liste generiert wird. Also so, dass der das einreicht, die App, dass da erstmal quasi etwas entgegenkommt, so hier pass mal auf, das und das und das ist erstmal nicht so gut. Das solltest du vielleicht mal beheben.
Ja, also gerade bei Apple, die sagen ja, die prüfen ja jede App und so, ne? Wobei das wohl auch mehr oder also unterschiedlich sorgfältig geschieht, ne? Es gibt da Entwickler, da haben sie irgendwie wegen Kleinigkeiten da einfach mal die ganze App rausgehauen und so. Apple ist da, die sind halt groß, ne? Die haben ihre Macht, die machen halt als Entwickler. Ich habe schon viele, sage ich mal, verzweifelte Blogposts gelesen damals von Leuten, die da irgendwie machtlos, die App wurde rausgekickt. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite irgendwie immer wieder irgendwelche Apps, die irgendwie krasse Funktionen über den App Store mit reinschmuggeln. Gab es da nicht sogar mal einen Jailbreak oder so, der aus dem App Store runterladbar war? Irgendwie, wenn du dies und jenes in der Taschenlampen-App machst, dann auf einmal Jailbreak der dein Phone oder so ein Kram. Also das, ja, das ist halt sehr unterschiedlich wohl. Wie da vorgegangen wird und nach welchen Faktoren man da wohl guckt. Und das ist halt auch Blackbox von außen. Apple lässt sich da ja auch nicht so gern reingucken. Und ich glaube aber einfach nicht, dass die Zeit haben, jetzt hier jedem Entwickler quasi ein kostenloses Auditieren der Krypto-Anwendung zu schenken,
Nee, du
im
hast recht,
Prinzip.
aber das würde ja hier bedeuten, dass das automatisiert getestet werden kann. Das heißt, im
Genau,
Prinzip könnte
genau.
man ja
So,
sogar
solche
sagen,
statischen
ja.
Sachen, richtig. Das könnte man auf jeden Fall machen. Sowas könnte man ja auch viel leichter, sage ich mal, als Warnings einbauen, ne? Irgendwie ein Compiler-Modul. Also man könnte es in den ganzen Prozess sehr einfach mit einbauen, solche Dinger schon mal draußen zu haben.
Genau, das war nämlich dann auch, wäre gleich auch mein zweiter Punkt gewesen. Ich glaube, noch viel besser wäre es, wenn zum Beispiel in Xcode sowas direkt integriert wäre, dass man quasi eine Evaluierung macht. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist, glaube ich, mittlerweile Visual Studio auch in der Lage, das heißt auch schon so Code Refactoring teilweise, zumindest hier Vorschläge zu machen. Und sowas könnte
Ja.
man in eine IDE ja auch ganz nett integrieren, zu sagen,
Definitiv.
statische Code-Analyse, guck mal hier, das ist etwas, was man bei Krypto definitiv nicht mehr macht. Ja, und dann einfach mit rechter Mausklick fix this problem, einfach, dass man
Genau.
dann einen schönen Default-Wert nimmt.
Aus der 1 wird die 1000.
Ja, zum Beispiel, ne?
Ja, nee, wär eine schöne Sache, natürlich, sowas.
Wer halt
Weiß
nicht.
ich nicht, ob es da Bemühungen gibt oder ob es sowas in der Art schon gibt. Das ist wirklich lange her mit iOS bei mir. Aber ja,
Aber so ist natürlich
wäre
auch
natürlich
nett.
schön zu sehen.
Ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr, ob die Autoren mal bei Apple angeklopft haben und gesagt, guck mal, was wir gefunden haben, oder zumindest vielleicht auch die Autoren selber da mal angesprochen haben. Wäre interessant gewesen, ob die vielleicht auch zu sehen, was kam für Rückmeldungen. Also vielleicht so, oh, sorry, ja, ist gefixt. So direkt ein Fix raus. Oder ob die Hälfte immer noch nicht gefixt ist.
Von den Apps.
Genau, ja.
Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nichts von gelesen im Paper. Wie gesagt, ich habe aber auch nicht alles.
Aber ich erinnere mich zumindest auch nicht, dass das in dem Vortrag irgendwie vorkam. Also,
Ist halt auch echt schwer, ne?
ja,
Wenn du da 600 Applikationen
genau.
vornimmst, die vielleicht, also vielleicht sind manche auch irgendwelche App Store-Leichen, die schon gar nicht mehr maintained werden und vor 4 Jahren und haben aber noch ein paar Installationen oder so. Ich weiß es nicht.
Genau.
Also ich vermute die Autoren wahrscheinlich alle nicht, wenn er jetzt wirklich, sage ich mal, brisante, sehr bekannte, sehr stark benutzte Passwortmanager dabei waren, würde ich eigentlich schon hoffen. Aber so ins Detail gehen die hier auch gar nicht.
Sie nennen auch die
Also,
Apps eigentlich nicht, ne?
nee, gar nicht. Es ist so ein Survey einmal oben drüber, so allgemein, ja. Aber dennoch sehr interessant.
Ja, wäre trotzdem ganz interessant zu sehen, so was man vielleicht nicht mehr benutzen möchte, besonders als Passwortmanager oder sowas. Das klingt schon, ja,
Ja,
weiß nicht.
ich weiß, wenn der Code offen ist, kannst du natürlich deine Apps da durchjagen, ne?
Kriegt man jetzt mal ganz blöd, aber ich kriegt man diesen da musst du doch zumindest ein Apple-Gerät haben, was in dem iStore, in dem Store quasi irgendwie mit drin ist. Also ich kann sie mir jetzt nicht auf der Webseite runterladen, oder?
Ja, ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Webseiten
Ah,
gibt,
okay.
die diese App-Bundles anbieten.
Ah, ich verstehe.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas gibt.
Okay,
Aber ja,
verstehe.
wenn du ein iPhone hast, kannst du die einfach runter. Vielleicht geht's auch sogar einfach mit, wenn du iTunes auf dem Rechner hast und einen Account für den App Store. Ich bin nicht sicher, ob man da eine App runterladen kann oder nicht. Aber ja, also auf jeden Fall geht's, wenn du ein Gerät hast und dann lädst du dir die einfach runter und dann ist es am besten noch jailbroken.
Ja.
Dann kannst du halt einfach das App-Bundle dir da runterziehen. Das ist auch was, wie sie gearbeitet haben, glaube ich. Zumindest habe ich irgendwo, haben sie was von einem jailbroken Phone erzählt, mit dem sie, ich glaube, zum Entschlüsseln oder so,
Ja.
aber
Ja, auf jeden Fall eine nette
ja.
Arbeit, muss man auf jeden
Ja.
Fall sagen. Da hat man mal ein
Definitiv, ja.
bisschen auf die Apple-Krypto drauf geklopft, und mal abzuchecken, wie bei denen das so ist. Es wurde
Also
ja
nicht
angenommen.
die
Ah, nee,
Apple-Krypto, ist ja
ja,
im Prinzip
genau.
die
Ja,
Benutzung der
richtig,
Apple-Krypto.
genau, ja.
Ja, aber ja. Ja, genau.
Wollen wir weitermachen?
Aber das
Oder,
ist ja im
ja.
Prinzip so ein bisschen, geht das ja auch in die Richtung jetzt vom letzten Teil, ne? Wo wir so ein bisschen mal Gedanken machen, wie kriegen wir das denn alles besser hin, sicherer hin. Es ist alles ganz schlimm. Was könnte man denn so machen? Und da hast du auch noch eine Idee mitbekommen in
Ja,
Schweden, ne?
genau. Also es gibt auch, was man eben, was ich noch hätte erwähnen müssen, es gibt auch verschiedene Papers, wie du, also ich glaube, du hast es sogar angesprochen, es gibt diese SOC-Paper, oder früher nannten sie Survey-Paper, das heißt also, was war SOC nochmal? Serialization of Knowledge, oder?
Systematization.
Systematization of Knowledge, das heißt, man systematisiert das alles mal, man sammelt nochmal, wie ist denn der Stand der Dinge, und meistens sind das sehr, also es wird dort nicht wirklich was Neues produziert, sondern es wird einfach mal genau geguckt, was quasi gerade der Stand der Dinge ist. Und es gibt aber auch Opinion or Position Papers, das heißt also, hier gibt es eigentlich gar nicht darum, etwas Neues zu präsentieren, sondern man versucht mal eine gewisse Meinung festzumachen oder Ausblick zu geben, würde ich mal sagen. Und etwas, was ich sehr interessant fand, auch als Forschungsobjekt, ist eine Forderung, die mir auch so schon vorher mal untergekommen ist. Und zwar, also ich sage erstmal, dass der Titel, das nennt sich Opinion Doppelpunkt Security Lifetime Labels, Overcoming Information Asymmetry in Security of IoT Consumer Products. Also wie der Titel schon sagt, ach ja, der Titel, also das ist Philipp Morgner von der Friedrich-Alexander-Universität aus Erlangen, Nürnberg, und et al., oder? Man kann natürlich nur sagen, Felix Freiling und Sinaida Beneson, genau. So, und das ist auch, ja.
Ja, Felix Freiling, da klingelt irgendwas bei mir.
Ja? Okay.
Ja, der hat schon mal irgendwas gemacht. Oder hat er was mit Aachen zu tun vielleicht? Ja, ich weise es nicht. Da müssen wir nochmal nachsehen.
Ja, okay, auf jeden Fall also es geht um Security Lifetime Labels. Es ist kein großes Paper, sind nur 4 Seiten. Und hier wird einfach gesagt, dass es Sinn machen würde, dass IoT-Geräte eine Art Aufkleber haben oder eine Art Label haben, wo man draufschreibt, für wie lange man Security-Updates bekommt.
Okay.
Und die Hypothese, die dahinter steckt, ist erstens das erste Problem, dass die Consumer also erstmal überhaupt nicht entscheiden können, wenn sie jetzt eine Fritzbox haben und eine unnamed Plaste-Route aus Asien, wo sie entscheiden können, was ist aus sicherheitstechnischer Perspektive denn besser?
Ja.
Und das ist schon mal das erste Problem, dass also normale Leute gar keine Möglichkeit haben, hier Dinge zu unterscheiden. Und in dem Paper gehen sie darauf ein, und zwar sie nennen das, dass es eine wirtschaftliche Theorie gibt, The Market for Lemons, und zwar, dass Konsumer eben nicht für etwas bezahlen, was sie nicht messen können. Also es muss, also Features sind immer Sachen, wo man sagt, ah ja, das ist cool, da ist jetzt eine neue Kamera
Klar.
drin oder es gibt neue,
Ja.
ne, mehr Megahertz. Das ist alles Sachen, wo man das irgendwie auch quantifizieren kann. Aber Security zu quantifizieren ist einfach sehr, sehr schwierig. Und aber mit einem Lifetime-Label, das heißt, indem man einfach sagt, okay, wie viele Jahre bekomme ich jetzt einfach Security-Updates, wäre zumindest ein schöner Anfang, um einfach mal einen Vergleich zu schaffen.
Genau, also was mir schon mal sehr gut gefällt, so ein Label würde ja implizieren, dass es schon mal Security-Updates gibt. Das ist ja schon mal ein großer Schritt für viel, vor allem im Bereich IoT. Ist das ja schon mal eine gute Sache. Aber ich stelle mir das immer noch sehr schwer vor, das zu realisieren. Vor allem in welchem Umfang, ne? Sagt man da, da ist irgendwie was aufgetaucht, jetzt muss halt eben gepatcht werden. Irgendwie, ne, ist es dann, sobald ein CVE für dieses Produkt existiert, muss der Hersteller sich dem annehmen und innerhalb von, weiß ich nicht, ein Update ausrollen oder muss er das nicht oder sollte er nur? Also, weißt du, was ich meine? Haben die sich Gedanken darüber gemacht, wie im Prinzip die Umsetzung des Updates zu erfolgen hat? Sonst schreibst du einfach drauf 10 Jahre und machst mal so halbherzig für jeden achten CVE. Alles, was einfach zu fixen ist, machst du halt.
Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt auch schon genau zu diesen Problemen eigentlich. Aber also ich will noch mal ganz kurz enden. Du hattest nämlich etwas
Ja,
noch
klar.
erwähnt, das jetzt auch in dem Paper selbst erwähnt wird. Es gibt also quasi dieses Security Lifetime, das heißt, für wie lange garantiert mir der Hersteller einfach, wie lange bekomme ich Security Updates. Und es gibt noch ein zweites Indiz, womit wir das messen können, und zwar, wie lange sagt der Hersteller, wie lange wird es dauern, bis ich den Patch bekomme, also Time to
Okay.
Patch. Das ist eben,
Ja.
sollte eben auch auf diesem Label draufstehen. Weil du hattest es eben auch schon genannt, na, wie lange wird das denn dauern? Also wenn ich jetzt für 10 Jahre das garantiere, aber für jedes Security-Problem irgendwie 5 Jahre dauert, dann hilft mir das
Ja,
eben
klar.
genauso wenig. Also dann
Genau.
genau. Aber du hast natürlich völlig recht. Also genau auf diesen Update-Mechanismus das ist eben ganz besonders eine große Schwierigkeit. Also ich meine, das kann man alles schön mit Signaturen machen, das kann man automatisiert machen. Ich glaube, jeder, der Windows 10 mittlerweile hat, wird das merken, dass dann plötzlich der Rechner einfach mal rebootet und dann werden die Security-Patches einfach mal eingespielt. Also es gibt Mechanismen, wo man sagen kann, okay, so funktioniert das einfach wunderbar. Aber das wird nicht, das ist natürlich auch sehr schwierig, das zu festzustellen, ne? Haben die das
Ja.
ordentlich benutzt? Das kann ja, weil wenn das natürlich wieder bedeutet, dass man, also ich kenne das aus, ich habe ja auch irgendwelche Geräte, wo man sich die Firmware dann immer runterladen muss und dann ist natürlich, oh je, wo kann ich das erst runterladen? Dann ist natürlich die Frage, ich muss proaktiv werden, das heißt, ich muss gucken, gibt es denn etwas Neues? Also wenn das der Fall ist und Sie haben dann selbst eine neue Firmware, dann hilft mir das natürlich nicht besonders viel.
Genau.
Am besten wäre schon, das Ding würde automatisch Updates ziehen, also beziehungsweise wenn es Security-Updates sind, wenn es wirklich Probleme sind.
Ja, genau. Ist dann natürlich immer noch irgendwie im Detail zu gucken, wenn das jetzt irgendwie 24/7 Verfügbarkeit oder so, dann soll der halt vielleicht nicht zwingend neu starten, aber sehr deutlich machen. Wenn das aber irgendein Sensor ist, der einmal die Stunde irgendeinen Wert,
Genau,
dann
ja.
könnte man sich auch schon überlegen, dass das hoffentlich gut getestete Update halt einfach eingespielt wird und dann startet er neu im Zweifel zwischen zwei Aktionen oder so.
Genau. Was aber auch, glaube ich,
Ja.
vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen. Das war eben auch eine Frage von dem Publikum. Da ging es darum, naja, was ist denn überhaupt ein Security-Problem? Also auch die Definition von einer Schwachstelle war dann so ein bisschen, also es könnte ja, also das ist auch schon allein, glaube ich, gar nicht so einfach,
Ja,
ne?
ich verstehe, klar.
Gut, aber da gibt,
Ja
ja.
klar, also da gibt es natürlich Dinge, wo man jetzt irgendwie sagen würde, da ist man sich mehr oder weniger einig, wenn man jetzt auf simplem Wege irgendwie das ganze Gerät übernehmen kann und Codeausführung hat, also im
Genau,
Prinzip
ja.
bestimmen kann, was passiert oder so, dann ist das ja eigentlich ein recht klarer Fall, ne? Dann hast du bei irgendwem zu Hause ein Ding stehen, wo du im Heimnetz mit dem Gerät im Prinzip machen kannst, was du willst, dich im Zweifel weiter ausbrechen. Oder wie sie das hier für die großen DDoS-Attacken machen, wo sie
Genau.
da auf der ganzen Welt die ganzen billigen IoT-Scheißdinger hops nehmen, automatisiert durch Bots, ein riesen Botnetz daraus bauen, was dann auf Knopfdruck dann irgendwie eine Homepage wegfeuert oder so, weil es da einfach die Leitung zubombt, dass nichts mehr durchgeht. Ja, sowas ist natürlich, sage ich mal, mehr handfest, aber ich sag mal, so eine Kleinigkeit, ja, wie nennt man das, Information Leak oder so zum
Ja.
Beispiel. Irgend so eine kleine filigrane Leute im selben Netzwerk können unter gewissen Umständen die letzten 2 Byte vom Key auslesen oder so, ne? Wo natürlich viele ja, Leute, die Security sehr ernst nehmen, sagen, auf keinen Fall, das gehört gepatcht, das ist ein Mangel in dem Produkt
Ja.
und sowas, wo aber der Otto Normalbürger sagen würde, was, ist mir egal, ich verstehe nicht und was soll das jemandem bringen, ne?
Ja.
Also da wird es auch einige Fälle geben, wo wir eine große Diskrepanz haben in den Meinungen. Ist, glaube ich, sehr schwer da zu
Genau.
spezifizieren,
Sehe ich
wie
auch
man
so.
sowas macht. Und leider hat man ja so in vielen Bereichen, wenn es dann um sowas wie Label gehen, die irgendwie Pflicht werden oder groß ausgerollt werden oder so, dass es dann doch häufig irgendwie so in Richtung kleinster gemeinsamer Nenner gedrückt wird und eine sehr schwache Version davon häufig das ist, was man dann irgendwie in Regularien findet. Ja, also wird kein einfacher Weg, ist ein guter Call, finde ich auf jeden Fall, nach sowas.
Ja, also ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass die Forderungen davon nicht ganz unbekannt sind. Also der Chaos Computer Club fordert das bereits seit einigen Jahren und der CCC ist da auch etwas noch etwas härter. Die sagen auch, und wenn die Lifetime abgelaufen ist, dann direkt automatisiert der Code auf GitHub, so dass man, wenn ich jetzt sage, ja, ich mag aber jetzt diesen ollen Plasteroute, der macht genau das, was ich tue, und vielleicht gibt es da noch eine gewisse Community, die da echt dahinter steht, dass man vielleicht eben, dass die Community den Code übernehmen kann und den weiter pflegen kann, dass man auch diese Möglichkeit hat. Das ist natürlich jetzt eine etwas härtere Forderung, wo ich glaube, viele ja, Unternehmen nicht so hundertprozentig damit einverstanden sind.
Ja,
Aber ich finde,
definitiv. Also das wird sehr schwer
ja.
umzusetzen, sage ich mal, weil allein die Hersteller fangen ja auch nicht von vorne an. Das Nachfolgeprodukt wird auch einen guten Teil der Codebase weiterverwenden. Den können die nicht einfach dann mal so offenlegen aus ihrer Sicht, ne? Klar, kann ich das verstehen, fände ich auch selber sehr cool, wenn das alles so wäre. Aber das ist wahrscheinlich für ein Unternehmen, ja, vor allem freiwillig, wird das nicht mal eben so passieren.
Genau, ja. Aber ist natürlich eine interessante Forderung, definitiv, um
Ja.
einfach sein Gerät dann trotzdem vielleicht aus einem Umweltaspekt auch zu sagen, okay, ich will jetzt nicht alle 4 Jahre oder alle 3 Jahre ein neues Smartphone haben, sondern ich kann das vielleicht auch noch, ich weiß nicht, dann wird einfach die Treiber dafür freigegeben und dann kann ich das mit einem freien Betriebssystem irgendwie noch weiter verwenden. So aus
Ja,
dieser
genau.
Perspektive finde ich die Forderung auf jeden Fall interessant, aber ich vermute auch, die
Definitiv.
wird an der Realität scheitern. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, sie gehen da auch ein bisschen drauf ein, dass das eigentlich auch bereits messbar zu Erfolgen geführt hat, allerdings nicht im Sicherheitsbereich, sondern im Energiebereich, sondern dass es da eben solche EU, also zum Beispiel die EU gibt es ja diese Energy Labels, das kennt man ja, wenn man eine Waschmaschine kauft oder einen Geschirrspüler, gibt es ja A++, da gibt es A+, A, B, ne? Es gibt da so ein paar Sachen.
Ja, für den Stromverbrauch zum Beispiel
Genau,
jetzt, ne?
richtig. Allein einfach
Ja.
um dem, und da kann man das eigentlich schon schön feststellen, dass man allein schon. Also ich muss ganz ehrlich, ich gucke da definitiv drauf. Also ich meine, ist natürlich auch ein bisschen, sie haben natürlich da eine kleine Hintertür eingebaut, weil A klingt immer gut. Man weiß natürlich nicht, dass es noch A+, A++ und A++++ gibt, ne? Aber
Ja.
man sieht aber alle Möglichkeiten. Also wenn das ganz oben mit den meisten
Das
Plus, dann
stimmt.
ist es
Ja,
einfach
ja.
sehr gut. Und allein das, also ich merke das bei mir selber, dass ich darauf achte. Und bei gewissen Geräten würde ich auch mehr Geld dafür zahlen, dass es eben diese Energiestufe hat und nicht eine andere. Und ich denke, das wollen aber die Wissenschaftler von diesem Paper da auf jeden Fall noch rausfinden. Sie wollen quasi mal den Markt analysieren und gucken, ob da auch eine Bereitschaft da wäre. Und ehrlich gesagt, ich finde es eine sehr spannende Forschung und ich hoffe mir ehrlich gesagt auch, dass sich vielleicht in der Hinsicht was tut. Dass wir einfach einige der Schwachstellen vielleicht auf diesem Wege einfach wegbekommen.
Genau, ja, sollen die auf jeden Fall weitermachen.
Ja.
Und dann gucken wir mal, wie sich die Dinge da entwickeln.
Ja, also das fand ich noch ein ganz nettes Paper so am Ende. Wie gesagt, nicht
Ja,
besonders groß,
definitiv.
einfach ein Opinion Paper, wo es eigentlich, wo es eher darum geht, eine Diskussion anzustoßen und ja, das hat mir auf jeden Fall, da war ich auch sehr aktiv an der Diskussion beteiligt, weil ich finde, das sind echt, da könnte man jetzt wirklich was bewegen. Ich bin wahrscheinlich auch schon zu lange im Business, dass ich glaube, dass technische Lösungen
Ja.
so schnell nicht Einzug erhalten. Und bei der Idee, ich muss gerade nachdenken, was natürlich auch noch, wie du hattest ja auch angesprochen, dass der Update-Prozess, ich glaube, hierfür müsste es vielleicht irgendwie noch mehr Open-Source-Projekte geben mit den entsprechenden Lizenzvereinbarungen, dass sowas einfach, dass gute Beispiele mit Public Key auch alles schön signiert und schön und toll und automatisiert, dass man sich das, dass man nicht auch das nicht jedes Mal neu entwickeln muss, sondern dass man da vielleicht auch etwas zurückgreifen kann, um wäre vielleicht auch
Gibt
noch.
es ja im
Gibt
Prinzip
es?
auch schon recht viel Auswahl, ne? Also ich glaube, ich vermute einfach mal, für die meisten Anwendungsfälle wirst du schon was finden. Wir haben ja einige namhafte Kryptobibliotheken irgendwie, die Entwickler nutzen können. Ein paar davon auch schon mal auditiert und öfter mal angesehen, was natürlich nie ein Garant ist, aber
Aber ich meine jetzt das komplett, also ein quasi, ich entwickle jetzt ein Gerät. Und ich möchte jetzt quasi so, ich möchte jetzt ein Update, also ich möchte quasi so direkt dieses gar komplett, diesen komplett der Update-Infrastruktur quasi mit integrieren.
Ah, okay,
Also
verstehe.
nicht nur die
Ja.
Krypto-Libraries, sondern quasi so direkt so, das implementiere ich hier und wenn ich das drin habe,
Ja.
dann kann ich automatisch Updates ziehen, wenn ich die auf einem Server da bereitstelle. Irgendwie
Ja,
sowas,
ja.
sodass das einfach dieser Update-Mechanismus, dieses komplette Prozedere quasi schon so, ja, so einfach wie möglich habe. Ich glaube auch, dass es da bestimmt was gibt, aber ich glaube, es ist noch nicht,
Bestimmt.
es gibt noch, ich glaube, es gibt noch zu wenig in dem Bereich.
Ja, das hängt natürlich dann auch wieder wahrscheinlich auch von der Plattform ab, ne,
Genau,
auf der das
klar.
alles läuft, wie und was muss da genau geupdatet werden.
Genau.
Aber ja, prinzipiell wird sich wahrscheinlich aber auch noch was tun.
Ja.
Denke ich.
Jo.
Ja, ich würde sagen, wären wir durch.
Ja, also Stockholm war auf jeden Fall sehr schön. Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Waren ein paar schöne, interessante Vorträge da. Waren natürlich nicht die einzigen interessanten Vorträge. Das waren jetzt die wir uns so ein bisschen rausgepickt haben. Wenn ihr interessiert seid, das Programm ist auf der Homepage, die wir auf jeden Fall verlinken werden. Und dann kann man das ein oder andere Paper einfach mal hinterher googeln und kann man sich das auch nochmal anlesen. Da waren also noch deutlich mehr interessante Sachen da, als wir jetzt hier vorgestellt haben. Das waren jetzt so ein paar Sachen, die uns besonders Spaß bereitet haben beim Lesen oder beim Anhören.
Genau.
Ja, wir haben das jetzt auch schon, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Schon ganz schön, also über die Stunde sind wir definitiv drüber.
Sind wir gut drüber, ja.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen es dann auch einfach nicht mehr lang, ne?
Ja.
Und
Machen wir.
verabschieden uns einfach.
Genau. Gut. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.